Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Willkommen zurück.
Ja, und herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, Papi.
Ihr habt sicherlich schon geahnt, Julian hat es ja gerade schon gesagt. Minibar wurde auf Minibar Pro Max geupgradet. Minibar Nano ist jetzt unter uns. Es ist eine ganz fantastische Zeit. Es ist, macht Spaß. Ganz
toll. Und man darf, glaube ich, verraten, es hat alles gut geklappt. Das ist auch schön.
Und, das darf man verraten, ja.
Ja, und ihr seid jetzt zu viert.
Ja, wir sind zu viert, froh und munter. Um die Geburt herum waren wir noch mehr. Da waren meine Eltern tatsächlich da, um ein bisschen zu supporten. Das hat viel Spaß gemacht und uns einiges an Arbeit abgenommen. Jetzt sind die wieder weg. Hat auch was. Ich mag meine Eltern sehr,
Liebe
sehr gerne.
Liebe Grüße geht raus.
Ich mag meine Eltern sehr gerne. Danke für alles. Aber es ist wirklich, das kann dir jeder bezeugen, der schon mal Nachwuchs bekommen hat. Dieser Moment, wo du dann plötzlich ganz alleine bist. Du, dein Partner und der Nachwuchs, das hat was Magisches. Das hat wirklich was Magisches. Ja. Und das habe ich wirklich sehr genossen jetzt in den letzten Tagen. Nicht immer ganz so viel geschlafen und auch ständig irgendwie was los. Bei uns zu Hause ist natürlich ein bisschen das Chaos ausgebrochen, aber das passt schon. Das läuft, das kriegen wir hin und es macht große Freude.
Ich meine, ich kann das nicht hundertprozentig nachvollziehen, weil ich kein Vater bin, aber das Einzige, was vielleicht ein bisschen in die Richtung kommt, ja, ich will es gar nicht vergleichen, aber ich weiß noch, was kommt jetzt, ja, bei unserer Schlüsselübergabe, als wir das Haus gekauft haben und dann das erste Mal alleine in dem gekauften Haus waren, das war auch weird, weil irgendwie dann auf einmal was da ist, was man gar nicht gewöhnt ist. Und,
ja, und an dem man aber auch schon lange gearbeitet, also du wusstest ja schon ganz
ja,
lange,
wusste,
dass dieser
kommt
Moment kommt. Und das ist bei dem Kind ja genauso.
Ja, also vielleicht so ein Tick vergleichbar ist es schon, aber ja.
Nee, das ist vergleichbar. Ich fühle mit dir, ich hatte mal vor einigen Jahren den Fehler gemacht, als eine Freundin von meiner Frau ihr Kind bekommen hat, ihr erstes. Da habe ich mal gefragt, ob das ein bisschen so ist, wie eine Katze zu haben, weil so Kleinkind, so Neugeborene können ja jetzt nun wirklich nicht viel machen, außer halt trinken und wieder ausscheiden. Das ist nicht gut angekommen, der Kommentar. Ich muss aber sagen, als jemand, der es jetzt schon zweimal erlebt hat, ein Neugeborenes zu Hause zu haben, ich finde, es ist schon vergleichbar mit einer Katze.
Gut, Leute.
Also ich nehme dir da solche Kommentare nicht übel, Julian. Ich finde, es ist tatsächlich sehr vergleichbar in gewisser Hinsicht. Natürlich ist es auch sehr unterschiedlich, aber ich finde, man kann schon auch mal auf Suche nach Gemeinsamkeiten gehen, statt ständig überall herauszuposaunen, dass es ja ganz was anderes ist.
Ja, so man muss ja schon sagen, so manchmal ist es so, wenn man jetzt so versucht, sich das vorzustellen, ist es ja auch ein bisschen schwierig. Und dann hilft einem natürlich so ein Vergleich dann schon manchmal, sich das ein bisschen vorzustellen. Aber man läuft natürlich schon in die Gefahr, in so ein Fettnäpfchen zu treten mit solchen Kommentaren.
Aber gut, okay. Daddy Talk erstmal zur Seite. Wir haben heute ein paar auch Tech-Themen für euch am Start. Es war große Apple-Woche. Schau mal, ich krieg hier Nachwuchs und das Apple-Ökosystem kriegt auch Nachwuchs zeitgleich. Ich muss aber sagen, ich war auch gar nicht so mad, dass es gleichzeitig passiert ist, weil irgendwie so krass spannend waren die Produkte jetzt nicht, aber wir quatschen trotzdem drüber, weil im Detail wird es dann doch wieder interessant. Aber ich sag jetzt mal, war jetzt nichts dabei, was die große Revolution war. Ansonsten Apple und Formel 1 kommt wieder zusammen. Da habe ich natürlich auch ein paar Gedanken zu. Wir müssen kurz mal über Pokémon ZA sprechen. Einfach weil wir in der Vergangenheit ja jetzt schon ein paar Mal spekuliert haben, ob das jetzt das beste Pokémon aller Zeiten wird oder noch viel schlimmer als je zuvor. Letzteres ist eingetreten und da quatschen wir mal ein bisschen. Es gibt noch ein bisschen Feedback zum Model Y Standard in Deutschland, weil wir in der letzten Episode ja über das US-Modell gequatscht haben und da ein bisschen spekuliert haben, wie wird das dann, wenn das in Deutschland rauskommt. Jetzt ist es in Deutschland da geben wir nochmal ein paar Statements zu ab. Es gibt eine wilde neue KI-App, über die ich quatschen will, die aber nichts mit KI-Generierung zu tun hat, ganz im Gegenteil, aber dazu kommen wir dann später und Kommentare haben wir natürlich auch noch am Start.
Yes, und ich glaube, größtes Thema wird jetzt hier für den Apple-Start das neue MacBook M5 sein, aber auch die neuen Produkte, die Apple sonst so in den Markt gepusht hat. Es gibt noch ein neues iPad Pro natürlich mit M5, aber auch die Vision Pro hat jetzt ein Update auf den M5 bekommen. Also quasi so eine M5-Vorstellung, ne? Hey, hier, M5 gibt's jetzt und startet in diesen Produkten. Man muss dazu sagen, bei den MacBook Pros ist es so, dass quasi nur das 14 Zoller geupdatet wurde mit dem M5 und es auch noch kein M5 Pro oder M5 Max gibt, also noch nicht.
Oder M5 Ultra.
Oder M5 okay. Ultra, ja genau. Also die haben jetzt bisher nur das Einsteiger-MacBook Pro, wenn man das so sagen kann, also ne, die Baseline geupdatet. Und die Basics. Die Basics geupdatet und auch nur für das 14-Zoll-Modell. Und sie haben noch eine Sache aus dem Karton rausgelassen, das muss natürlich hier auch einmal rausgelassen werden, und zwar das Ladegerät. Und ich glaube auch das Ladekabel sind jetzt nicht mehr beim...
Das Kabel MacBook. Auch! Jetzt wird es ja langsam absurd.
Also das Ladegerät auf jeden Fall. Aber das Kabel?
Das gucke ich kurz nach, weil das interessiert mich jetzt, dass sie auch noch das Kabel rausnehmen. Dann wird es ja, ja wirklich...
Wahrscheinlich ist das Kabel
ja
noch drin. Wild,
weil bei allen... Ja, bei allen anderen Geräten, so iPhone, iPad und bla, wo halt das Netzteil rausgeflogen ist, schon ist ja das Kabel bisher immer noch drin gewesen.
Das Kabel muss ja allein schon aus dem Grund drin sein, weil es ja ein Special-Anschluss ist mit diesem Magnet MagSafe-Laden.
Du, das kann man ja trotzdem weg. Nee, es ist geht drin. Nicht, ich gerade. Ich hab's gerade nachgeschaut. Es ist drin. MagSafe-Kabel auf USB-C ist drin.
Ja, immerhin. Aber das Netzgerät, der Netzstecker, der ist quasi raus. Aber natürlich hat die EU wieder Schuld, wie immer. Ist ja klar.
Ist es so?
Ja.
Ja, ich finde, da kann man ein bisschen drüber diskutieren. Ich find,
also das ist ein ironischer Kommentar meinerseits.
Ja, nee, ich fand es interessant zu sehen, weil man hat da wieder die typischen zwei Lager erleben können, nach diesem Announcement von dem MacBook Pro mit dem fehlenden Netzteil. Das ist halt die typische Gruppe, die gegen die EU schießt und sagt, die sind an allem schuld. Dann gibt's natürlich noch die andere Gruppe, die sagt, Apple ist an allem schuld. Und die Wahrheit liegt in der Mitte. Das kann man jetzt hier vielleicht mal ein bisschen aufdröseln. Die Sachlage ist ein bisschen komplexer, als sich viele das vorstellen. Im Endeffekt sagt das EU-Gesetz nur, dass man als Kunde die Möglichkeit haben muss, das Gerät ohne Netzteil zu kaufen. Und wie das dann umgesetzt wird, das ist dann den Herstellern überlassen. Und Apple sind natürlich die allerersten, die sich dann denken, nice, okay, machen wir einfach so, wir lassen das Netzteil raus und wenn du es doch haben willst, kannst du es dir für extra Geld hinzubuchen. Das ist dann natürlich der Apple Way, das umzusetzen. Rein theoretisch, wenn ich das korrekt verstanden habe, würde es aber auch ausreichen, auf der Webseite einfach einen Button hinzumachen. Möchtest du Netzteil? Ja, nein. Ohne Preisänderung. Sodass du es als Kunde nur anklicken musst. Ey, brauche ich ein Netzteil oder will ich es nicht haben oder so? Und dann kannst du es anklicken und fertig. Aber Apple ist sich da natürlich nicht zu schade, die 65 Euro für ein 70 Watt Netzteil oder 85 Euro für ein 96 Watt Netzteil dazu zu nehmen. Obwohl man natürlich leistungsstärkere Netzteile bei Drittanbietern deutlich günstiger bekommt. Aber naja, so kennen wir es halt von Apple, ne?
Ja, und ist es bei Apple halt, ich finde, Apple spielt halt mit diesem EU-Ding so, dass sie halt häufig Sachen so verkauft, als ob die EU halt jetzt schuld daran ist, dass es so gekommen ist, aber es halt auch noch andere Möglichkeiten gegeben hätte. Haben wir auch schon ein paar Mal im Crewcast drüber gesprochen. Wir haben diese Woche auch an einem Video gearbeitet, wo es genau um dieses Thema geht, welche Features wir in der EU zum Beispiel nicht haben beim neuen iPhone. Und da ist halt auch ganz viel dieses Spielchen so, ja, EU, Digital Markets Act und so weiter. Und das ist dann gerne mal von Apple so ein bisschen der vorgehaltene Grund, warum Sachen so sind, wie sie sind. Wir hatten es auch bei den AirPods darüber, mit diesem Übersetzungsfeature, wo du dann sagtest so, Vielleicht ist das Feature auch einfach schlecht. So, ne? Aber ja, es liegt dann an der EU, dass es halt nicht kommt. So, ne?
Ja, man muss fairerweise sagen, also bei diesem Übersetzungsfeature, es würde schon noch mal ein bisschen mehr dazu gehören, um das EU-konform umzusetzen. Was aber nicht heißt, dass es nicht möglich wäre für eine so mächtige und reiche Firma wie Apple. Die haben nur einfach keinen Bock, nach deren Pfeife zu tanzen und suchen sich da lieber, legen sich das dann gerne so zurecht, wie es ihnen am besten in Kram reinpasst. Ja, ich finde diese Verordnung mit den Netzteilen eigentlich gar nicht so verkehrt. Die Idee dahinter ist ja, dass man irgendwie den Elektroschrott reduziert. Gerade bei Smartphones oder halt kleineren Technikgeräten, die eh nicht so viel Leistung brauchen vom Netzteil und gerne in kürzeren Abständen auch gekauft werden, finde ich, hat das zu einem gewissen Grad einen sinnvollen Hintergrund, dass man sagt, ja, okay, bevor da immer ein neues Netzteil dabei liegt und sich bei den Leuten zu Hause der Elektroschrott stapelt, macht das vielleicht Sinn, das da einfach mal rauszulassen. Ich glaube, Laptops ist ein bisschen eine andere Geschichte, weil erstens kaufst du ja nicht jedes Jahr einen Laptop und zweitens ist so die Anforderung, die ein Laptop an sein Netzteil hat, auch ständig anders und auch so, dass sich halt Netzteile über die Zeit immer weiter entwickeln. Die werden kleiner, die werden leistungsstärker, die werden sicherer. Es gibt ganz viele Dinge, die halt in dem Bereich passieren. Und ich glaube, dass es da schon von Vorteil wäre zu sagen, ey, das passende Netzteil liegt einfach beim Notebook mit dabei. Ja, voll. Dann hast du vor die korrekte Ladeleistung, die unterstützten Features. Weil du wirst es jetzt auch ganz oft haben, dass Leute so ein MacBook kaufen, merken, ah, da liegt gar kein Netzteil bei. Ah, ich muss für das Netzteil von Apple 65 Euro extra zahlen. Na, dann gucke ich mal auf Amazon, was für ein Netzteil ich günstiger bekomme. Und wenn du dich dann mit der Thematik nicht so richtig auskennst und irgendein Schrottnetzteil kaufst, ist halt weder dir noch der Umwelt geholfen, weil dann verschrottest du das und kaufst im Zweifel weil sogar noch mal eins, weil das erste Scheiße war, was du gekauft hast und so. Also
ja. Wenn man da wirklich nicht drauf achtet, dass dieses Netzteil, was man sich dann kauft, halt auch die richtigen Standards unterstützt, kann es halt auch theoretisch sein, dass das Gerät gar nicht geladen wird. Also ich hatte das jetzt, ich glaube, ich hatte das schon zweimal, dass ich ich glaube, einmal war das mit einem Notebook und einmal mit einer Handheld. Mit einer Handheld. Mit einer Handheld? Sag du, wie wird's ausgesprochen, Meister?
Eine Handheld-Konsole?
Handheld-Konsole, ja. Ja. Sorry, ich werd alt. Auf jeden Fall.
Handheld heißt nur in der Hand gehalten. Das ist eine Konsole. Es gibt alles Mögliche in Handheld. Genau. Wenn es eine Handheld-Konsole ist, muss man, glaube ich, Konsole dazu sagen. Es sei denn, es ist aus dem Kontext klar. Egal, ich halte meine Klappe.
Schande über mein Haupt. Also mit einer Handheld-Konsole hatte ich das auch, dass dann irgendwie das Netzteil nicht richtig funktioniert hat, obwohl alles USB-C und so weiter. Und ja, dann
lädt USB-C das halt ist nicht gleich USB-C.
USB-C
ist dann nochmal so eine Sache, ne? Ja. Naja.
Und das ist dann natürlich nicht so Elektroschrott-hemmend, sondern eher fördernd. Ne? Also, ja.
Okay. Ja, und Versand ist ja auch nochmal so ein Ding, ne? Also wenn so ein Netzteil einfach beim Notebook nicht mit dabei liegt, dann ist das eine Verpackung, die einmal verschifft und verschickt werden muss. Wenn du das auf zwei Produkte aufteilst, weil in dem einen Karton halt das Notebook drin ist und du dir dann nochmal zusätzlich bei Amazon halt dein Netzteil holst, ne, musst du separat verschifft, separat verpackt, separat, das zieht auch im Sinne der Umweltbilanz nochmal ein bisschen was hinter sich. Also ich finde, bei Notebooks, kann man definitiv drüber streiten, ob das jetzt ein guter Move von der EU ist oder nicht. Aber klar ist auf jeden Fall, die EU ist jetzt nicht alleine schuld. Apple hätte auch sagen können, komm, wir verschenken euch das Netzteil, kein Problem. Hier klicken, wenn du es nicht haben willst.
Ja, oder halt klick, wenn du es nicht haben willst, 50 Euro Rabatt. Irgendwie sowas.
Ja, stimmt, wenn man es einfach anders aufbaut. Aber ich glaube, es muss. Da bin ich jetzt im Detail überfragt. Da muss ich nochmal den Gesetzestext lesen. Ich glaube, die Standardoption muss sogar das ohne Netz. Ich weiß es nicht mehr genau. Egal, da müsst ihr euch einen besser informierten Podcast von jemand, der nicht gerade als Papa geworden ist und mehr Zeit für Recherche hat. So, basta. Weiter geht's.
Sucht euch einen anderen Podcast.
Nee, bleibt hier, Leute, wir haben euch doch lieb. Ich hab's nicht so gemeint.
Ja, Felix wird jetzt schon frech als zweifacher Papa. So nämlich. Okay, aber dann lass uns doch mal über den M5 sprechen. So, was ist jetzt so das Besondere bei dem M5? Und was ist jetzt so das große Thema? Man kann, glaube ich, unterm Strich sagen, KI ist das große Thema. Und ja, lokales Berechnen. Ne?
Ja, wenn man auf die Apple-Webseite geht schon, da ist das, was groß gepflastert wird. Ich glaube, für die meisten Leute mit ihren aktuellen Workflows und was die meisten Leute auch wirklich lokal auf ihren Rechnern machen, weil, sind wir mal ehrlich, so die meisten Consumer-KI-Anwendungen laufen eh in der Cloud, ob der Rechner das jetzt besser kann oder nicht. Sei mal dahingestellt, und beim aktuellen Stadium von Apple Intelligence,
weiß man auch nicht, wie viel Leistung man da lokal braucht. Wenn du so in der Kreativbranche bist, schon ein paar Programme, die Sachen auch lokal machen.
Ja, so gerade so.
Ja, so Upscaling und so, freistellen und all sowas. Aber da muss man dann auch sagen, so kommt man auch schon mit anderen Prozessoren sehr gut zurecht. Ne? Also.
Ja, ja. Ich finde, es ist halt auch gerade in dem Aspekt spannend zu sehen, was das für die anderen Prozessoren, die noch kommen werden, bedeutet. Weil im Endeffekt kann man sich ja die Geschwindigkeitsfortschritte vom M5 im Vergleich zum M4 anschauen und es einfach hochrechnen auf einen M5 Pro und M5 Max, der dann irgendwann kommt.
Ja.
Und dann wird's halt richtig wild. Weil jetzt gerade kannst du halt noch sagen, ja, ist ja nett, dass die GPU jetzt 30% schneller ist oder was. Wenn ich jetzt aber einfach den alten Pro-Chip nehme, bin ich trotzdem noch schneller. Oder den alten Max-Chip. Aber diese Geschwindigkeitsboosts werden ja auch auf die großen Chips kommen. Und dann wird's richtig asozial. Also dann geht's richtig ab. Ich freue mich sehr auf das, was da kommen wird. Weil gerade auch diese Basic-Sachen, die wirklich jeden betreffen, wie CPU-Performance, GPU-Performance und so, hat auch mit dem M5 wieder einen stabilen Schritt gemacht und sogar einen überdurchschnittlich großen Schritt, wenn man es mit den anderen M-Generationen vergleicht. Damit will ich jetzt nicht sagen, Leute, wenn ihr ein M4 habt, upgradet auf den M5, der Sprung war so groß wie nie. Ich meine nur, so in der Gesamttechnikwelt, wo langsamer Fortschritt passiert und Technik immer besser wird, ist der M5 schon ein stabiler Schritt gewesen. Also jetzt ist jetzt kein Quatsch-Upgrade oder so. Es ist aber halt am Ende des Tages trotzdem halt ein Prozessor-Upgrade, wo ich jetzt nicht sagen würde, oh, deswegen jetzt kaufen, sondern halt Leute, die jetzt auf der Suche nach einem neuen Rechner sind, für die ist halt nice, dass das aktuellste Modell wieder mal schneller ist als das Modell davor.
Ja, wir müssen gleich noch über die große Frage sprechen, ob es jetzt Zeit ist für das Felix Bar Upgrade.
Ja.
Das ist ja, also letztes Jahr haben wir beide gehadert und es ist beide dazu entschlossen, mit unserem M1 Max noch weiter zu arbeiten. Mhm. Dieses Jahr könnte es vielleicht anders aussehen, ich bin mal gespannt. Ich muss aber auch sagen, ich finde es immer irgendwie ein bisschen enttäuschend, wenn sie nichts anderes machen, außer, also jetzt in diesem Jahr, den Prozessor zu verbessern und dann noch was aus der Verpackung rauszunehmen. Aber so, keine Ahnung, so ein Mobilfunkchip oder sowas wäre schon cool gewesen.
Das wäre also schon stark. Es ist auch für mich so ein bisschen das, worauf ich noch warte.
Ja, ich auch.
Also so, das ist so, desto länger man wartet mit dem Upgrade, desto detaillierter wird man in seinen Vorstellungen, was man eigentlich von einem neuen MacBook braucht. Ich habe ja häufiger schon die 16 Terabyte SSD angesprochen. Ich weiß, das ist für viele nicht irgendwie nachvollziehbar. Für meinen Workflow und die Art und Weise, wie ich meine Videos produziere, wäre es ein Segen, 16 Terabyte in einem Laptop zu haben. Dementsprechend ist das für mich ein Riesengrund, worauf ich noch warte, oder ein Riesenpunkt, den ich gerne in einem neuen Laptop hätte. Und ich würde mich auch zu Tode ärgern, wenn ich jetzt ein M5 Max nochmal mit 8 Terabyte kaufen würde, weil es kein 16 Terabyte gibt. Und dann kommt im Jahr drauf der M6 Max mit 16 Terabyte. Da beiße ich mir in den Arsch, weil ich bin halt wirklich nicht der Typ, der jedes Jahr sein Notebook update. Ganz und gar nicht. Und gerade die Top-Konfigurationen, für die ich mich ja meistens dann entscheide, die sind halt einfach arschteuer. Da will man seine Kaufentscheidung schon bewusst treffen, sage ich
du
mal.
Du willst dann nicht sagen, jetzt gradest du ab und dann ein Jahr später kommt genau das Feature, was du dir gewünscht hast und dann beißt du dir den Arsch. So, ne?
Exactly,
ja. Das ist es einfach, ja.
Ja, also das wäre es für mich. Mobilfunk wäre es auch. Ich habe in letzter Zeit ein paar WLAN-Probleme zu Hause gehabt, weil meine Fritzbox abgeschmiert ist. Shoutout geht raus. Irgendwas, ich muss mal fairerweise sagen, ich hatte die jetzt irgendwie 6 Jahre lang oder so im Dauerbetrieb in irgendeiner Schublade, wie sagt man?
In so Schmutzecke.
in so einem Schrankfach, sag ich mal, wo nicht viel Luftzirkulation war. Also das ist auch okay, die darf mal kaputt gehen. Aber da hatte ich jetzt ein bisschen WLAN-Probleme zu Hause und dann oft halt bis jetzt der richtige Fix kommt, ich bin dran, halt oft auf Hotspot und so gewechselt und es ist einfach, das ist nicht der Workflow. Du willst es einfach gerade bei einem, wenn du beruflich irgendwie viel mit dem Internet und so zu tun hast, du willst einfach nur, dass es einfach immer online ist, dein Gerät. Und jetzt, wo Apple eigene Modems macht, ist es doch mega naheliegend, einem Pro-Laptop dieses Feature zu geben.
Ja, da muss ich auch sagen, meine Fritzbox ist auch letztes Jahr abgeschmiert. Aber da gab es noch einen Blitzeinschlag, das war auch okay. Aber, also nicht im Haus, aber sehr in der Nähe. Also ein paar hat es ein bisschen gescheppert hier. Ich habe aber jetzt auch in letzter Zeit mal überlegt, noch so eine zweite Internetverbindung so for safety irgendwie zu haben. Und das kann man natürlich eigentlich super mit einem Mobilfunkvertrag machen. Wenn du jetzt so einen Unlimited-Mobilfunkvertrag hast, dann kannst du ja auch dann sagen, okay, jetzt mache ich mir einen Hotspot an und so weiter und so fort. Oder nutzt es halt einfach direkt dann im MacBook, wenn da das richtige Modul drin ist. Ich habe es nämlich bei mir jetzt hier häufig, ich habe ja diese Hybrid-Internet-Lösung. Und irgendwas, ich checke es nicht, vielleicht hat ja jemand von euch eine Ahnung, haben wir einen Netzwerktechniker hier. Aber
bestimmt.
Das funktioniert ja so, du hast dann dieses Mobilfunkmodul oben auf dem Dach, den Empfänger, und du hast dann deine DSL-Leitung und die werden kombiniert im Router. Und ich habe es jetzt so, dass wenn das Wetter schlecht ist, dass dann einfach die Mobilfunkverbindung sich komplett abschaltet und ich dann den Router neu starten muss und es dann wieder geht und dann irgendwann schmiert es wieder ab. Und ich hatte es den ganzen Sommer nicht und auch den Frühling, so wenn es ein bisschen so 15 plus Grad sind, dann habe ich kein Problem mit dem Internet und sobald es schlechtes Wetter ist, dann wird dieser Router super unzuverlässig. Ich check's nicht. So, also keine Ahnung, das Kabel läuft halt auch durch einen Bereich, wo es halt dann sehr kühl wird, ne, wo es noch nicht ausgebaut ist hier bei uns im Haus. Und da habe ich auch einmal eine Verlängerung des Ethernet-Kabels mit so einem Stecker gemacht. Aber irgendwie finde ich es ganz, ganz wild, dass es wetterabhängig ist, wie das Internet bei mir läuft. Also das ist so, wie kann das bitte sein?
Klassisches Dorfleben.
Ja, weil wenn es läuft, läuft es richtig gut. Also dann habe ich hier irgendwie so 300 down oder 400 down, aber...
Ja, besser als bei uns im Studio und wir sind nicht auf dem Dorf. Wir sind einfach nur nicht angeschlossen. Bei uns ist das Glasfaser vorne in der Straße. Naja.
Ja, das ist so blöd, ne? Und jetzt gerade ist zum Beispiel auch... Jetzt gerade, du wirst es merken, ich bin ein bisschen ruckelig. Jetzt laufe ich gerade nur über DSL. Ich müsste gerade den Router neu starten, weil das Wetter
jetzt scheiße. Das geht actually gerade.
Ja, dann ist es auf meiner Seite, weil ich habe jetzt dich ein paar Mal ruckeln gesehen, aber okay. Ich glaube, jetzt gerade laufe ich auch nur auf DSL und Mobilfunk hat sich verabschiedet. Und das ist halt echt nervig.
Gut, also da hoffen wir noch drauf, dass da mal was passiert. Ich sag mal so, dass sie jetzt keinen Facelift gebracht haben für das Standard M5-Modell, hat noch nichts zu bedeuten für die M5 Pro und M5 Max-Modelle. Weil wir ja auch in der Vergangenheit schon gesehen haben, vielleicht erinnerst du dich noch dran vom M1, da war ja das M1 MacBook Pro sogar ein Gerät mit Touchbar. Also da haben sie noch dieses alte Pre-Apple-Silicon-Gerät verkauft, weil es ja bei dem Gerät einfach nur darum geht, hohe Leistungen günstig in Anführungsstrichen anzubieten. Also so günstig wie halt in keinem anderen Apple-Laptop. Und das werden die jetzt halt wieder wollen. MacBook Pro ist sehr beliebt und das aktuelle MacBook Pro-Gehäuse ist ja beim besten Willen nicht schlecht. Es hat wirklich viele gute Features, tolle Lautsprecher, tolles Trackpad, tolles Display und so weiter. Ne? Nur weil jetzt noch was Besseres kommen kann, heißt es nicht, dass das alte schon hinten runtergefallen ist.
Du meinst, und ich hab noch so ein bisschen noch, die gibt noch die Chance, dass es dann jetzt noch
die Hoffnung, ja.
Hoffnung, ja.
Ja, also, vielleicht ist es dann aber auch erst beim M6 soweit. Und das bringt mich dann natürlich wieder in die Bredouille. Wir werden sehen, was passiert. Ja, wir werden sehen. Ich muss sagen, mittlerweile habe ich mich auch schon so ein bisschen von dem Gedanken verabschiedet, dass ich unbedingt ein MacBook Pro mit Tandem OLED haben will. Also es wäre schon sehr nice, aber ich glaube so, die 16 Terabyte und Mobilfunk würden mir sogar noch mehr bedeuten.
Ja, Mobilfunk wäre schon echt stark. Aber
I don't know about you, but when I'm using AI for my business, I don't need it to tell me what to do. I know what I want. I just need help making it happen. With Wix, I finally have an AI tool that gets things done the way I want. I just have to describe the type of website I need, and it's ready. I can even ask it to manage my inventory, plan my next marketing campaign, or help out my customers. Wix gives me AI wherever I need it. Try it out at wix.com.
Wie war es denn die letzten Jahre? Du hast das bestimmt noch auf dem Schirm. Haben sie da auch erst das normale M4, M3, M2 Upgrade gemacht oder alles auf einen Schlag?
So wie dieses Jahr war es noch nie. Die überlegen sich jedes Jahr was Neues. Der M4 kam ja zum Beispiel zuerst im iPad Pro. Das haben wir genau, dieses Jahr haben wir ja auch ein iPad Pro mit M5 bekommen, jetzt gleichzeitig. Aber da war der M4 iPad Pro war irgendwie im Frühling. Und bis dann andere M4-Geräte gekommen sind, hat es noch mal ewig gedauert. Also das war irgendwie seltsam. So, ich glaube, der Hintergrund, warum die das so machen, hängt so ein bisschen mit den Produktionskapazitäten zusammen. Die fangen halt an, immer mit dem iPhone-Chip. Also die Generationen sind ja immer gleich, ne? Also der M5 ist dieselbe Chip-Architektur wie ein A19. Da sind wir doch gerade, oder? Immer die Zahlen im Überblick haben. Beim iPhone iPhone 17 mit A19. Also das ist dieselbe Architektur und der M5 ist quasi ein A19 mit noch mehr Kernen und noch ein bisschen mehr drumrum. Und der M5 Pro ist dann nochmal in größer und M4 Max dann nochmal in größer, aber die Architektur ist immer dieselbe. Und die fangen immer mit dem kleinsten Chip an, was der iPhone-Chip ist. Dann geht's weiter mit dem M-Chip, der Basis, dann Pro und Max. Und es war bisher meistens so, dass der Base-M-Chip vor dem Pro und Max kam. Nur beim M3 war es mal so, dass M3, M3 Pro und M3 Max gleichzeitig gekommen sind. Und beim M4 war es halt so, dass das iPad im Frühling kam und dann im Herbst haben wir dann M4 iMac, M4 MacBooks gesehen und auch den M4 Mac Mini, aber die kamen dann gleichzeitig mit dem Pro und Max Chip. Also Apple schaut da immer, wie es ihnen in Kram reinpasst und wie halt auch die aktuellen Produktionskapazitäten von TSMC passen. Da fragt sich ja jetzt vielleicht auch der ein oder andere, warum hat das MacBook Pro den M5 bekommen? Das braucht's ja gar nicht, weil es gibt ja das MacBook Pro auch mit M4 Pro und M4 Max, das ist ja eh schneller. Also wär's eigentlich der M5 fürs MacBook Air besser geeignet gewesen. Aber das MacBook Air ist halt der bestverkaufteste Laptop von Apple. Den hauen die in absurden Stückzahlen raus. Und es ist halt sehr wahrscheinlich, dass die aktuellen Produktionskapazitäten vom M5 nicht fürs MacBook Air ausreichen. Dann starten die erstmal mit Produktkategorien, die in nicht so hoher Stückzahl verkauft werden, wie Vision Pro zum Beispiel. Und bringen dann die höheren Volumenkategorien später dazu und auch die Pro-Chips später dazu.
Ja, aber gut, da sieht man ja schon raus, dass es also schon jetzt in den letzten Jahren meistens, also mit M4 und M3, so war, dass die ganze MacBook Pro-Serie in einem Rutsch geupgradet wurde.
Ja.
Und das ist jetzt anders. Und deswegen könnte es ja vielleicht tatsächlich noch Hoffnung für uns geben, Leute, dass dann der M5 Pro und der M5 Max mit einem Hardware-Upgrade kommen. Zumindest, also wahrscheinlich wird der Laptop nicht komplett anders aussehen, machen wir uns nichts vor, aber ne, dass halt sowas vielleicht wie so ein Mobilfunkchip dann da schon noch denkbar ist.
Ja, ich glaube, die einzige vergleichbare Situation, die wir mal hatten, war halt bei Mac Mini und Mac Studio, weil da kam ja dann der Mac Mini mit M4 und M4 Pro und währenddessen hat man den Mac Studio aber noch auf der M3-Generation gelassen und die haben dann gewartet, bis der M3 Ultra verfügbar war, um überhaupt zu upgraden beim Mac Studio. Also solche Sachen in die Richtung, sage ich mal, gab es schon hin und wieder. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mobilfunk, here we come.
Wenn das jetzt so kommt, würdest du dann upgraden? Das wäre dann das Zünglein an der Waage, was du dann sagen würdest.
16 Terabyte, Mobilfunk und Mini-LED. Wäre das die Kombi? Also kein ja. Tandem-OLED.
Also 16 Terabyte für mich nicht, aber...
Nee, für, also das wäre das Produkt, nach dem du gerade fragst, ob ich auf das upgraden würde.
Genau, ja.
Boah. Vielleicht schon.
Ach, der Junge, der lässt sich auch nicht in die Karten gucken.
Ja, man muss sich da ja auch jetzt noch nicht festnageln, ne? Aber das wäre für mich eine harte Überlegung wert, auf jeden Fall. Aber, ne, da muss man sich dann schon überlegen, okay, aber wenn es dann nächstes Jahr nochmal mit einem Redesign und dann einem OLED kommt, aber so kannst du halt immer denken, ne? Es ist immer das nächste Ding am Horizont. Ich muss aber auch sagen, der Grund, warum ich mich in Sachen Tandem-OLED ein bisschen entspannt habe und sage, ich könnte eventuell auch ohne Tandem-OLED mir ein Upgrade vorstellen, ist einfach das Matte-Display. Weil ich das jetzt schon bei einigen Leuten gesehen habe und das ist ja jetzt auch beim M5 MacBook Pro dazugekommen. Das gab es davor ja nur für die High-End-Konfigurationen. Jetzt kannst du ein ganz normales M5 MacBook Pro auch mit mattem Display bestellen, wenn du das möchtest. Ja. Und ich finde, dieser matte Bildschirm passt zu der Charakteristik, wie man ein Notebook verwendet, extrem gut. Aber matte Bildschirme haben es ja auch an sich, den Schwarzwert so ein bisschen zu zerstören. Und da ist dann natürlich die Frage, ist es dann so wichtig, dass es Tandem-OLED ist, statt Mini-LED, wenn das Display eh matt ist? Eigentlich ist dann wurscht.
Ja,
sag ich jetzt und dann kommt das Tandem-OLED und ich bin so, oh, es ist so geil, man braucht es so viel.
Oder man könnte natürlich auch so argumentieren, wenn dann die Schwarzwerte schon schlechter werden durch die matte Beschichtung, dann ist es ja noch wichtiger, noch bessere Schwarzwerte zu haben.
Ja, aber kannst die Schwarzwerte sind ja gut bei Mini-LED. Es sind ja nur die Kanten, die ja, also dieses klar. Blooming, dieses leichte. Und Blooming wirst du zumindest in dem Rahmen, wo du es beim MacBook Pro hast, weil das hat ja auch schon verhältnismäßig viele Dimming-Zonen, wirst du bei einem matten Tandem-OLED ähnlich haben, sage ich mal. Außer halt natürlich im ganz Dunkeln, wenn du halt im schwarzen Raum sitzt.
Ja gut, da könnte es ja dieses Jahr doch zum Upgrade noch kommen bei dir.
Na,
mir wird schon das Mobilfunkmodul reichen.
Mobilfunk wäre schon, das wäre schon game-changing, das wäre schon ja. stark.
Aber ich meine, die haben ja alles dafür, was sie brauchen. Also die haben ja dieses Modul jetzt schon in-house da entwickelt. So, es ist einfach nur eine Sache von die Sachen, die da sind, zusammenbringen, fertig.
Mhm. Ja.
Also.
Ja, wenn das immer nur so einfach wäre, ne?
Es ist einfach. Sag ich jetzt hier einfach mal so im Podcast.
So, Tim Apple, los geht's. Mach ja, mal hinne.
Man würde dadurch so ein bisschen seine Produktion halt wieder in verschiedene, also Komplexitäten aufsplitten, so ein bisschen wie beim Auto. Wenn du da noch das Upgrade hast, brauchst du wieder eine Anpassung der Produktion.
Wenn du da noch das Stoffdach reinbaust.
Genau. Also so, ja, das macht's schon ein bisschen komplizierter. Aber ich glaube, für so ein richtiges Pro-Gerät kann man wirklich mal ein Mobilfunkmodul springen lassen.
Bei teuren Pro-Geräten darf man die Komplexität erwarten. Das
ganz
du darf
genau.
nicht... Gerade in der Preiskategorie darf das nicht das Hindernis sein. Ich finde es nur jetzt gerade interessant, weil das M5 MacBook Pro ist ja jetzt schon eigentlich ein ganz guter Deal, so für Leute, die nach so einem Notebook suchen. Andererseits ist es jetzt mehr Quatsch denn je, ein M4 Pro und M4 Max MacBook Pro zu kaufen, weil halt wirklich deutlich am Horizont zu sehen ist, in welche Richtung es gehen wird. Und dass es halt auch ordentlich nach vorne gehen wird. Also da würde ich gerade mal, wenn man nicht nach dem Basischip sucht, würde ich da gerade mal meine Füße stillhalten. Weil mindestens, also ich würde mal schätzen, im Frühjahr ist es dann soweit mit den neuen Pro- und Max-Chips. Und die werden schon bumsen. Also da, ne? Ja. Ich bin nur sehr gespannt darauf, was die Media-Engines machen. Da hatte ich jetzt bisher auch noch in keinem Video irgendwie einen Bericht zu gesehen, wie sich der M5 da verhält. Weil das ist ja noch so, auch in den letzten Jahren, immer für mich so ein großer Punkt gewesen, wo ich sage, ach komm, Apple, mach doch mal was. Weil die seit dem M1 eigentlich dieselbe Media-Engine verbauen. Also die hat sich kaum weiterentwickelt. Die ist nur schneller geworden dadurch, dass sie halt auf einem besseren Fertigungsprozess gefertigt wird, weil wir haben irgendwie mit, was weiß ich, wie viel Nanometer angefangen, ich glaube 5, jetzt sind wir ja bei 3 und ja, wenn sie da mal was machen würden, wäre stark, weil das halt sehr die Exportzeiten bei Final Cut beeinträchtigt oder beeinflusst. Und ist jetzt nicht so, als ob die Media Engine, die man damals im M1 bekommen hat, ultra langsam wäre oder so. Der exportiert Videos schon sehr schnell. Aber schneller geht immer. Und halt nach all den Jahren dann immer noch sehr vergleichbare Exportzeiten zu sehen, obwohl die GPU und CPU und alles drumherum so viel schneller geworden ist.
Ja.
Schon krass. Ich meine, der M5 ist jetzt wirklich in jeglicher Hinsicht immer eigentlich mindestens doppelt so schnell wie ein M1. Also wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, wo der Fortschritt stark bemerkbar ist, so im Vergleich zur ersten Generation. Und wenn du dann überlegst, du kaufst dir so ein M5 Max und das Ding bumst komplett und exportiert Videos, aber trotzdem nicht arg viel schneller als ein M1 Max, das wäre halt schon, da habe ich noch ein bisschen Hoffnung, dass da mal was passiert.
Aber ich muss sagen, mich stören Exportzeiten gar nicht so krass. Also vielleicht liegt das auch daran, so, also wenn ich jetzt irgendwie 3D-Artist wäre oder so, ist es vielleicht was anderes. Aber ich finde, wenn du dann dein Video fertig geschnitten hast und das Video exportiert, dann bist du auch mal, dann brauchst, kannst du auch trotzdem ja noch irgendwie dein Thumbnail designen oder Mails beantworten oder sonst was. Also mich stört es viel mehr, wenn es im Workflow ruckelt. So, das ist mir halt viel wichtiger.
Ja, das
so geht's mir.
Wichtiger ist es auf jeden Fall. Exportzeiten sind halt für mich vor allem deswegen relevant in diesen Situationen, wo du dein Video exportierst. Du lädst es hoch, dann ist es irgendwie, weil du natürlich wieder länger gebraucht hast, als du dachtest, schon irgendwie 19 Uhr abends oder so oder 20 Uhr und du denkst dir, scheiße, ich will jetzt heute noch online gehen. Und dann guckst du dir das Video nochmal zur Sicherheit durch, um zu checken, ob irgendwo ein Renderfehler drin ist. Und dann ist natürlich irgendwo ein Tippfehler oder irgendein dummer Scheiß. Und dann denkst du dir, okay, ich fix das kurz, render das neu und lad das neu hoch. Und dann in so einer Situation halt nicht eine halbe Stunde, sondern nur eine Viertelstunde zu verlieren, das wäre schon schmackhaft.
Ja, okay, in diesen Edge-Case-Szenarien, obwohl das ist bei uns gar nicht so Edge-Case, ne?
Also wenn ich muss mal überlegen, wie lange habe ich jetzt, wir sind jetzt langsam 4 Jahre, wann ist das her, dass der M1 Max rauskam? Das ist doch schon
5 Jahre.
Ja, oder? Oder ist das jetzt das 5. Naja, es kam ja nicht jedes Jahr.
Nein, das war doch 2020, oder? War das.
Ich guck da mal kurz nach. Einen Moment.
Ich meine, es war 2020.
Also mein Review kam 22, ja. Januar. Ja gut, schau mal, wenn der M5 Max jetzt im Januar 26 kommt, dann haben wir die 4 Jahre durch. Ja, aber da ja, ist einfach mal an der Zeit für ein bisschen schnelleren Export. Das ist nicht zu viel verlangt, finde ich.
Ja, eine andere Sache noch für den Netzwerktechniker, der gerade zuhört, hoffentlich. mit den M5-Geräten gibt es jetzt auch Wi-Fi 7-Unterstützung.
Yay!
Finde ich auch cool. Also ich glaube, es wird wenige geben, die mit Wi-Fi 6E nicht happy sind bei sich zu Hause. So muss man schon auch
sagen. Oh, es kann schon einen großen Unterschied machen, oder? Also ja, gerade also, bei schlechtem Empfang.
Ja, was glaube ich, der größte Vorteil ist, ist halt, dass jetzt MLO unterstützt wird. Also man kann dann quasi auf mehreren Frequenzbereichen gleichzeitig seine Daten senden im Heimnetz. Dafür ist das, glaube ich, schon ganz cool. Ja, aber also es gibt dann schon viele Sachen, die natürlich eher der Flaschenhals sind als die theoretisch mögliche Datenrate von irgendwie 30 Gigabit pro Sekunde oder so. Ne, die musst du eh irgendwie erstmal in einem Use Case rausholen.
Aber ist das so? Weil ich bin jetzt gerade hier auf der Apple-Webseite, da steht WLAN 6E beim MacBook Pro.
Mit M5 bist du auch gerade drin?
Ja. Also das ist die
also ich meine bei dem iPad gelesen zu haben mit M5, das ist dann jetzt Wi-Fi 7. Also
ja, das ist ja ein anderes Gerät. Das hat ja nichts zu heißen.
Ja gut, ich dachte jetzt, das hat was mit dem M5 zu tun. Aber
nö, der Netzwerkchip ist ja dann ein anderer.
Ja, kann
das sein. Ja,
ich check noch mal kurz beim iPad Pro rein.
Ja, vielleicht haben sie es beim MacBook einfach nicht separat aufgelistet. Das könnte natürlich sein. Das ist natürlich... Das wäre natürlich irgendwie schade ein bisschen, ne? Aber gut. Das kann ja dann mit den M5 Pro und M5 Max Modellen kommen.
Digga, wie dumm.
Ja. Nee, es hat das, ich hab's gerade nochmal nachgeschaut. Also es gibt keinen Wi-Fi 7 im MacBook Pro. Das ist kein Tipp, kein Anzeigefehler. Das ist einfach so. Haben sie so, sich warte, gespart.
Nicht, dass ich mich jetzt unten, nicht, dass ich mich jetzt hier versehen habe, aber ich meine, beim iPad mit M5 ja. Gab es jetzt Wi-Fi 7.
Ja, dann ist ja jetzt natürlich die ganz große Frage: Was geht eigentlich bei der Vision Pro? Hat die das gucke ich jetzt hier auch mal einmal nach. Hier, was haben wir? Die Vision Pro Tech Specs einmal in die Connectivity, Wi-Fi 6 sogar, nicht mal 6E. Das ist ja bitter. Das ist ja ganz traurig.
Leute, ich wäre jetzt safe davon ausgegangen, dass die das mit dem M5-Upgrade irgendwie dann so einheitlich handhaben.
Ach du Scheiße, ist das traurig. Vor allem für ein Gerät, das ausschließlich wireless betrieben werden kann. Es gibt ja nicht mal einen USB-C-Port an der Vision Pro.
Ja, und Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E, finde ich, macht auch schon nochmal einen großen Unterschied.
Boah, Junge, ist ja, also jetzt mal ernsthaft, das ist wirklich traurig. Das ist frech. Ach du Scheiße. Okay, ja gut, Vision Pro kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber das schockiert mich gerade zutiefst, muss ich sagen.
Wir sind enttäuscht.
Ja, schon. Schon. M5 iPad Pro, muss ich sagen, bin ich nicht enttäuscht. Weil, mein Gott, was hätten sie noch machen sollen? Das Gerät hat erst letztes Jahr ein richtig fettes Redesign bekommen. War klar, dass das jetzt dieses Jahr nicht wieder passiert. Da gibt es natürlich auch immer die Gruppe an Menschen, die sagt, das iPad ist so schnell, man braucht den neuen Chip gar nicht. Und das ist richtig, wenn man auf gebrauchte Geräte guckt. Ich finde, es ist trotzdem kein Argument, dass Apple den neuen, schnelleren Chip nicht verbauen sollte. Die sollen da gerne in ihr teuerstes, bestes iPad Pro auch immer den neuesten und besten Chip reinstecken. Das hat schon alles seine Richtigkeit. Und ich muss sagen, das M5 iPad Pro hat auch ein neues Feature bekommen, über das in meinen Augen zu wenig gesprochen wird, denn es lädt jetzt deutlich schneller auf. Ähnlich wie die iPhones dieses Jahr hat auch das iPad Pro diesen Charging Boost bekommen.
60 Watt, das heißt, glaube ich jetzt.
Na, Fast Charging, wenn man denn das richtige Netzteil bereits zu Hause hat, weil es natürlich keins in der Verpackung liegt. aber ja, das ist so ein Punkt, muss ich sagen, gerade bei Geräten, die einen größeren Akku haben, wie das iPad, ist auch einfach gut, richtig und wichtig, wenn das schnell aufladen kann. Also es ist jetzt nicht dramatisch viel schneller als vorher, aber trotzdem. Ein Schritt in die richtige Richtung, vernünftige Produktpflege, ist Felix approved. Kann man machen.
Ja.
Und für alle, die die Leistung nicht juckt, freut euch doch einfach, dass das M4 iPad Pro jetzt günstiger wird.
Aber lasst uns noch mal gerne über die Vision Pro sprechen. Die
Yes.
Weil
die neue. Die zweite Generation Vision Pro.
Ja, ich frage mich jetzt so ein bisschen, also da ist ja eigentlich auch nur der Chip ausgetauscht wurde. Ich glaube, bei dem Kopfband gab es irgendwie mal ein Update.
Mhm.
Aber sonst ist da ja auch eigentlich einfach nur ein neuer Chip rein und das war's. Und ja, ich frage mich jetzt so ein bisschen, was ist da jetzt gerade bei Apple so das Ding? Also wie ist der Status quo? Glauben die jetzt an das Projekt noch oder sind die so on the edge? Ich meine, beim Betriebssystem haben sie ja schon ein paar Sachen jetzt in letzter Zeit auch dann angepasst. Aber irgendwie geht es nicht so richtig voran. Also man hatte damals, wann wurde die eigentlich vorgestellt? Das ist auch schon ein paar Jahre wieder her, oder?
Jetzt 2 Jahre her. Es kam anderthalb jetzt, würde ich sagen. Die kam ja schon zu spät. Das klingt nach so einem krassen Sprung, weil die jetzt von M2 auf M5 ist. Aber die ist mit M2 rausgekommen zu einem Zeitpunkt, wo der M3 bereits draußen war.
Die ist im Februar 2024 in den USA gelauncht. Also, ja, tatsächlich.
Dann ist sie... Guck mal, dann ist sie in Deutschland sogar auf den Markt gekommen mit einem M2 zu einem Zeitpunkt, wo es den M4 schon gab.
Ja,
im Juli. Also die war im Chip, das ist so eine Entscheidung. Ich kann mich noch dran erinnern, als sie dann auf der WWDC damals die Vision Pro vorgestellt haben. Da haben ja viele gesagt, ja, die haben es jetzt erstmal mit M2 vorgestellt, weil die wollten jetzt nicht den M3 oder was auch immer dann drin sein wird, schon mal aus dem Hut zaubern, weil das ist ja eh erst später und die Vision Pro wird ja auch eh erst später rauskommen. Warten wir dann mal ab, mit welchem Chip sie wirklich kommt. Und dann kam sie aber einfach mit dem M2 und das fand ich schon damals ein bisschen seltsam, weil die Vision Pro ja ein sehr teures Premium-Produkt von Apple ist und man da eigentlich die Erwartung haben sollte, ja, dass da irgendwie die neueste und beste Technik schon drin steckt. Und das war dann zum Launch einfach nicht so. Dass es jetzt so ist, ist an sich richtig und wichtig. Ich finde, so ein jährliches Chip-Upgrade ist eigentlich das Mindeste, was Apple bei der Vision Pro machen sollte, wenn sie das Produkt ernst nehmen. Und ich sehe das auch nicht als irgendwie großes Versäumnis oder großen Nachteil an, wenn jetzt irgendwie nicht schon die nächste Generation in den Startlöchern steht und sie nicht irgendwie jedes Jahr das Gehäuse anpassen oder whatever. So, das ist schon okay. Das ist, für sie ist es ein Computer und bei ihren MacBooks und allen anderen Computern machen sie es ja genauso, dass einfach das Gehäuse hin und wieder geupgradet wird und der Chip aber eigentlich jährlich. Und dementsprechend so ist das, was sie jetzt gemacht haben, eigentlich das Mindeste, was man erwarten würde. Aber ich finde so generell die Diskussion darüber, wo die Vision Pro aktuell steht, viel spannender als die Frage, was sich da jetzt im Detail geändert hat. Das habe ich dann auch bei einigen Videos zu dem Thema so ein bisschen vermisst, dass viele einfach nur so abgefrühstückt haben, was denn da jetzt sich geändert hat im Detail. Und die große Frage eigentlich gar nicht so sehr im Raum steht, obwohl die ja viel, viel interessanter ist eigentlich. Weil ja, es ist ein Spec-Upgrade. Es ist so, es hat sich nicht nur der Chip geändert, muss man fairerweise sagen. Können wir ja gleich im Detail noch ein bisschen drauf eingehen, was für Auswirkungen der Chip alles hat und auch dieses neue Kopfband. Aber es ist nur ein Produktpflege. Es ist nicht die Vision Pro 2 oder es ist einfach nur eine etwas geupdatete Vision Pro. Und ich finde, in meinen Augen zeugt das schon davon, dass Apple die Vision Pro nicht fallen lassen will. Also sie, das ist jetzt nicht so ein AirPower-Ding oder irgendwie, keine Ahnung, iPhone Mini oder so, obwohl das hat ja auch eine weitere Generation bekommen, bevor es gecancelt wurde. Verdammt.
Ja,
vielleicht
stimmt,
ist es doch ein iPhone Mini. Vielleicht ist es ja doch ein iPhone Mini. Nee, aber ich finde, es fühlt sich ein bisschen so an, als ob sie sagen so, ja, wir sind schon noch dran. Aber gleichzeitig ist auch klar, dass es nicht der Fokus gerade ist für sie.
So fühlt sich das echt an. So, ja, wir machen hier noch ein Upgrade, wir geben es jetzt noch nicht auf, aber wir geben jetzt auch nicht Vollgas. Vollgas geben wäre gewesen, wenn man jetzt irgendwie schon die ersten Gerüchte gehabt hätte Richtung Vision ohne Pro oder Vision Air oder wie auch immer das dann heißt. Mhm. Ne? Weil das wäre ja schon noch mal ein großer Schritt, dieses Gerät einfach günstiger zu machen. So, das ist ja eigentlich der No-Brainer-Zug, dass du sagen musst, das Gerät muss günstiger werden, damit sich das mehr Leute leisten können und dann wird ja auch diese Produktkategorie einfach relevanter. Automatisch.
Ja, der Preis ist da auf jeden Fall ein großer Hebel. Bei der Vision Pro ist es halt so, dass der Preis aber gar nicht mal das größte Problem ist, so dumm das klingt. Also der Preis ist natürlich ein großes Problem, aber ich finde, Kian hat das in seinem Video ganz gut gesagt. Jeder, der einen Film oder so in der Vision Pro schaut und die danach absetzt, ist auch froh, sie wieder abzusetzen. Und das ist so ein Satz, den sollte man über ein teures Produkt eigentlich nicht sagen. Weil das sagt ja eigentlich schon aus, warum es sich nicht verkauft. Weil wenn es extrem gut und hilfreich und relevant, aber teurer wäre, dann würde sich da ja trotzdem eine Riesen-Community irgendwie drum bilden, weil wenn der Mehrwert da ist, findest du immer irgendjemand, der dafür das Geld ausgibt. Aber diese Kombination aus, es ist extrem teuer und der Mehrwert ist nicht wirklich ersichtlich, die ist halt tödlich. Und ob du da jetzt zuerst am Preis was machst oder zuerst am Mehrwert was machst, eigentlich wurscht, aber du musst eigentlich bei beidem was machen. Und aktuell hast du halt so das Gefühl, Apple macht bei keinem davon so richtig doll was. Gut, ja. Der Preis ist jetzt in Deutschland ein bisschen niedriger geworden wegen Umrechnungskurs, aber das ist in den USA derselbe Preis, also es ist jetzt keine bewusste Preissenkung von Apple. Und Vision OS ist cool, das entwickelt sich in die richtige Richtung, aber man muss auch sagen, Vision OS ist so an so einem Punkt, da hätte es schon, hätte es auch gerne von Anfang an sein können. Also die meisten Sachen, die jetzt kommen, sind Sachen, die hast du in den ersten Reviews schon als Kritik gehört. Das, die Personas müssen besser werden, jetzt sind sie richtig gut. Ja, die, du musst räumliche Setups haben, die auch konstant bleiben, wenn du die Brille absetzt und wieder aufsetzt, ist jetzt drin. Du musst dreidimensionale Räume mit einem zweiten User gemeinsam erleben können, der neben dir steht, der auch eine Vision Pro auf hat, ist jetzt auch drin. Das sind so Sachen, das ist cool und alles und es ist schön, dass die das machen, aber das ist so, das war seit der ersten Generation klar, ja, dass es kommen muss.
Du meinst, du, dass das Pferd halt springt nur so hoch, wie es muss? So. Na, es, ja, es sind so die Sachen, die hätten sein müssen, die jetzt geliefert wurden.
Ja. Ja. Ich glaube, das haben ja auch einige schon geäußert, irgendwie die Theorie, dass Apple primär sich jetzt fokussiert, ihre Augmented Reality Plattform in Form einer Brille voranzutreiben, also einer richtigen, echten Brille und nicht einem VR-Headset. Und ich kann mir vorstellen, dass sie da in der Entwicklung jetzt halt den Fokus drauf verschoben haben. Gleichzeitig, das merkt man ja bei Apple an vielen Stellen, hängen sie halt von Kopf bis Fuß noch in diesem Apple Intelligence Desaster fest und brauchen da alle Manpower, die sie irgendwie kriegen können. Also, ja, ich glaube, generell hat 3D-Betriebssysteme bei Apple aktuell keinen so hohen Stellenwert, wie das vielleicht vor ein paar Jahren noch der Fall war. Und dazu kommt dann noch, dass die Leute bei Apple, die sich damit auseinandersetzen, halt mehr mit der echten Brille auseinandersetzen als mit der Vision. Und ja, dementsprechend bekommen wir dann jetzt halt so Produktpflege-Upgrades.
Ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht, obwohl so richtig Spannung kommt ehrlich gesagt nicht auf, weil man irgendwie so das Gefühl hat, das Tempo wurde da rausgenommen aus diesem Produkt. Mhm. Ne, das geht ja wahrscheinlich auch so. Also man kann da jetzt irgendwie nicht damit rechnen, dass dann nächstes Jahr jetzt auf einmal die große Wende kommt.
Ja, und es gibt ja auch noch viele Kritikpunkte an dem Produkt, die man angehen kann. Also das Back-Upgrade hat jetzt ein paar Sachen verbessert. Ladezeiten wurden verbessert natürlich, auch wenn die normale Vision Pro jetzt nicht mega langsam war, aber mit dem M5 passieren Sachen einfach nochmal ein bisschen schneller. Und bei vielen Technikprodukten ist es ja auch so, wenn mal kurz was lädt, dann wandert der Blick schnell kurz rüber zum Handy und wenn es fertig geladen hat, wandert der Blick zurück. Das ist was, das kannst du in der Vision nicht machen, wenn da was lädt, dann hast du das Ding auf und starrst den Ladebalken an. Also in der Hinsicht schon gut, dass es da jetzt an einigen Stellen flotter geworden ist. Die Displays haben jetzt eine höhere Bildwiederholrate durch den Prozessor, weil er jetzt einfach alles schneller rendern kann. Und auch das Blickfeld vom Foveated Rendering wurde vergrößert. Also Foveated Rendering bedeutet, die Brille schaut über Sensoren deine Augen an, das hat ja Augentracking, guckt, wo du hinschaust und rendert nur den Bereich des Bildschirms in hoher Auflösung, wo du gerade hinguckst. Und den Rest in unscharf, um halt Rechenleistung einzusparen. Und dieser Bereich wurde jetzt vergrößert bei der M5-Variante, weil du halt ohne krassen Nachteil bei der Performance oder Wärmeentwicklung mehr rendern kannst. Und Akkulaufzeit hat auch einen kleinen Boost bekommen. Ja. Aber auch spannend, ne, es hat sich nur der M5-Chip in der Vision Pro verändert, der R1-Chip nicht. Das ist ja der Chip, der für generell Head-Tracking und solche Sachen zuständig ist. Und der sollte Gerüchten zufolge ja auf dem M2 basieren, also da auch auf derselben Architektur sein. Jetzt könnte man ja sagen, gut, wenn wir jetzt mit dem Hauptprozessor auf M5 springen, könnte man ja auch auf einen R2 springen, der auch kleinere Fertigung, effizienter, der läuft ja 24/7. Du hast das Ding auf dem Kopf, der Chip läuft, immer.
Ja, klar.
So, und wenn der einfach kleiner gefertigt wäre, 3 Nanometer, so, das würde ja auch schon viel an der Effizienz machen. Haben sie aber nicht gemacht, also da besteht noch Optimierungsmöglichkeiten und generell das Blickfeld ist einfach so ein Ding. Die Displays sind krass in der Vision Pro, aber das ist immer so ein bisschen wie mit Scheuklappen. Das Blickfeld muss breiter werden, wenn du krasse Immersion möglich machen willst. Und da haben sie auch nichts gemacht, also ja, noch viel Raum nach oben, sag ich mal.
Ja, und das fühlt sich schon ein bisschen an nach mit Handbremse fahren.
Ja, es ist der Bare Minimum, wie ich gesagt habe. Das ist so das Standardding. Das ist so, wenn du so ein Produkt auf den Markt bringst, Ökosystem pflegen, neue OS-Updates, jedes Jahr der aktuelle Chip, das ist das Mindeste. Aber übers Mindeste hinaus kam jetzt eigentlich nichts.
Na gut. Okay, dann lass uns doch mal noch über unser letztes Apple-Thema sprechen. Und zwar hat sich Apple die Formel 1 TV-Rechte gegönnt.
In Amerika. Erstmal. Bin mal gespannt, wie sich das auf Deutschland auswirken wird. Da hat Sky aktuell noch bis Ende 26, glaube ich, die Rechte. Also da werden wir frühestens Formel 1 auf Apple TV dann 27 sehen, falls sie das international erweitern wollen. Ist eine spannende Geschichte, gerade auch in Kombination mit dem Vision Pro-Thema eigentlich, weil die Vision Pro ist prädestiniert dafür, Formel 1 hautnah erlebbar zu machen, dich in so ein Auto reinzusetzen, voll am Start zu sein. Und wenn Apple die exklusiven Übertragungsrechte hat, dann haben die natürlich auch einen ganz anderen Hebel in der Hand, um so 3D-Kameras an die Autos dran zu schrauben und sowas. Also da könnte man theoretisch viel machen. Die Frage ist, werden sie das machen, solange die Vision Pro noch so dahin dümpelt? Vielleicht nicht, aber vielleicht ja schon, um halt zu verändern, dass die Vision Pro dümpelt. Vielleicht kriegen sie dadurch ja dann doch nochmal ein paar verkauft. Die Frage ist dann natürlich aber auch, ob es den Aufwand wert ist. Müsste man mal schauen.
Also einfach jetzt mal so als Frage, weil ich finde den Gedanken schon spannend, diese Kombination mit der Vision Pro. Aber du hast ja eine Vision Pro und du guckst auch gern Formel 1. Würdest du das jetzt gucken mit der Vision Pro, wenn es gehen würde?
Wenn ich alleine bin, ja. Wenn ich unter Freunden bin, nein.
Aber wie sieht denn das meistens bei dir aus?
Meistens bin ich unter Freunden.
Also würdest du es eigentlich dann auch wieder nicht nutzen?
Ja, kommt drauf an. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt mit Jonas zusammenschauen würde und der hätte auch eine Vision Pro da liegen, dann wäre es sicherlich cool, das zu machen. Und ich würde es auch wahrscheinlich mehr als nur einmal machen. Aber es wäre für mich wahrscheinlich, da muss man natürlich gucken, wie gut es gemacht ist. So, aber es wäre schon, also es killt den sozialen Aspekt davon schon ein bisschen. Und so gemeinsam mit Freunden und Familie Sport zu schauen, das ist ja schon auch was, was viele Leute machen. Aber Formel 1 muss man auch so realistisch sein. Nicht jeder guckt Formel 1 mit seiner Familie. Ich habe halt das Glück, dass meine Frau auch Formel 1 begeistert ist und es dann eine gemeinsame Wochenendaktion ist. Ich kenne aber auch einige, bei denen das dann so ist, dass dann der Formel 1 Begeisterte der Familie sich am Sonntag, wenn Rennen ist, kurz in sein Zimmer verzieht, das Rennen alleine guckt, weil es die anderen nicht juckt und dann geht's wieder weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da so ein gewisser Markt für sowas wäre. Aber ja, das kann ich jetzt nicht einschätzen, wie da die Verteilung unter den Leuten ist.
Ja, okay. Aber das finde ich nämlich eine spannende Frage, weil wenn die halt Richtung Sport gehen und man könnte ja dann auch noch das Ganze weiterspinnen, dass Apple sich vielleicht auch noch ein paar andere Rechte gönnt, ne? Übertragungsrechte von anderen Sportarten.
Und da haben ja schon angefangen, die haben ja so amerikanisches Fußball und so ein Kram, da sind ja, geht ja schon los.
Ja, dass sie dann darüber halt versuchen, einen Weg zu finden für die Vision Pro, die in den Markt zu drücken, weil ich sag mal, sind ja auch schon Kunden, die auch bereit sind, für ihren Sport relativ viel Geld auszugeben. Ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, was das aktuell kostet, irgendwie Bundesliga zu gucken oder Formel 1 zu gucken, da kommst du ja im Jahr auch schon jetzt auf beachtliche Summen. Mhm. Das wird ja alles.
Aber das ist Deutschland. Das ist auch interessant bei der Formel 1, die Preisfrage, weil viele Formel 1-Fans sind sauer über die Preisentwicklung. Denn international war es bisher so, dass du dir bei der Formel 1 selbst ein F1-TV-Abo holen konntest. Da ist dann nur die Formel 1 drin und keine andere Sportart, kein Bundle mit sonstigen, diesem, jenem und hast du nicht gesehen, sondern es ist nur Formel 1 und dementsprechend auch verhältnismäßig bezahlbar. Jetzt, wo Apple sich aber die Exklusivrechte in den USA gesichert hat, wird dieser Service zwar nicht eingestellt, aber du brauchst ein Apple TV-Abo, um auf F1 TV zugreifen zu können. Also da hast du jetzt keinen eigenen Zugang mehr, sondern du musst dich dann
dort aber nur in den Apple-Account USA dann. Nicht international.
Doch, ich glaube, F1 TV wird dann, müsste dann eigentlich eingestellt werden. Ich weiß es nicht, wir werden es dann sehen.
Lol. Ja, okay.
Das ist für mich auch spannend, weil ich nutze es aktuell über ein VPN, weil ich finde Sky bodenlos. Kein Bock, da mitzumachen. Deswegen F1 TV, technisch besser, günstiger, zuverlässiger, einfach weniger Werbung. Ich hasse es, wenn ich für etwas Geld ausgebe und trotzdem noch Werbung sehen muss. Sowas bringt mich auf die Palme. Geht gar nicht. Schon gar nicht, wenn es teuer ist. So, und das
ich
ist so, bei Sky.
Ich guck so Netflix mit Werbung.
Ja, aber dann hast du halt wenigstens ein verhältnismäßig günstiges Netflix-Abo. Bei Sky ist es ja so, dass du dein letztes Hemd verkaufen musst und dann trotzdem noch Werbung bekommst und es nicht mal die Option gibt, noch mehr Geld zu zahlen, um keine Werbung zu haben.
Ja.
Und das ist ja bei Netflix anders. Dann holst du dir halt, wenn dich die Werbung nervt, hast du einen Weg raus. Bei Sky gibt's keinen Weg raus. Du musst es abonnieren und du musst die Werbung anschauen.
Ja, okay. Ja,
und gerade bei Live-Sport ist ja auch nochmal doppelt doof, weil du willst ja die Action nicht verpassen. So, natürlich machen die ihre Werbeblöcke immer schön in die Pausenzeit zwischen die Sessions und so. Aber wenn du halt mal Formel 1 TV schaust, dann siehst du mal, wie viele spannende Wiederholungen und anderer Kram gezeigt wird zwischen Qualifying Sessions und so. Das verpasst du alles bei Sky, das siehst du einfach nicht.
Ja.
Naja, egal. Genügend Hate gegen Sky, mal schauen, wie es da weitergeht. Aber ja, ob es dann international eingestellt wird, F1 TV, das wird mich dann betreffen. Ich kann dann da nächstes Jahr berichten. Meine Hoffnung ist ja noch, dass Apple dann ab übernächstes Jahr auch in Deutschland die Formel-1-Rechte kriegt, weil ein Apple-TV-Abo habe ich eh, dann kann ich mir das F1-TV-Abo sparen und komme persönlich günstiger und einfacher raus, weil ich bin eh voll im Apple-Ökosystem, für mich ist dann der Zugang so easy wie noch nie. Aber ich verstehe auch in den USA, warum da jetzt einige Leute mad sind, weil ESPN, was bisher zusätzlich zu F1 TV die Übertragungsrechte hatte, hat halt einen absurden Marktanteil in Amerika. Ganz, ganz viele Leute nutzen ESPN für Sport und müssten sich dann jetzt halt zusätzlich ein Apple TV Plus Abo holen, wenn sie weiter in Formel 1 schauen wollen. Und es gibt aktuell, glaube ich, 5 oder 6 Mal so viele ESPN-Abonnenten wie Apple TV-Plus-Abonnenten. Also es wird viele Leute betreffen, dass sie ein neues Abo abschließen müssen. Und da fragt man sich dann auch, ob es das für die Formel 1 wert war. Das werden wir dann sehen, wie sich die Zuschauerzahlen entwickeln in den nächsten Jahren. Aber die reiben sich halt jetzt die Hände, weil sie diese Exklusivrechte für, ich glaube, 750 Millionen verkauft haben an Apple. Schon wirklich fast 1 Milliarde. So, das schmeckt.
Das ist echt.
Aber
das ist echt
krass, wenn dann die Zuschauer. Das ist auch übrigens doppelt so viel, wie ESPN bisher gezahlt hat. Also für die Formel 1 schmeckt es richtig. Die haben sich den Apple Payday gegönnt. Aber ob es für den Sport gut ist, weil eventuell weniger Leute zuschauen, das ist halt nochmal eine andere Frage.
Ja. Aber ich glaube halt, dass Apple viel Hoffnung in Apple TV halt reinsetzt. Die haben das jetzt ja auch umbenannt. Es hieß ja früher Apple TV Plus. Und jetzt heißt es Apple TV.
Junge, wie verwirrend soll es sein, oder?
Warum?
keine Ahnung. Ich finde das schwierig. Bisher war es ja so, du hast die Apple TV App und in der Apple TV App, die ist ja wie so ein Hub. Da kannst du auf Disney Plus und Hulu und hast nicht gesehen, du kannst ja drauf zugreifen. Und dann gibt es in der Apple TV App die Sparte Apple TV Plus. Und dann ist ganz klar, du kannst die Apple TV App nutzen, auch am Apple TV, am Fernseher, um einfach deinen Kram zu gucken. Und Apple TV Plus ist dann, da brauchst du dein Abo, das sind die Apple-Inhalte. Wenn die das Plus jetzt rausnehmen, dann ist halt alles Apple TV und es wird plötzlich sehr unübersichtlich, wofür man jetzt extra Geld zahlen muss und wofür nicht. Wofür brauchst du das Apple-Abo? Wofür brauchst du das Disney-Abo? Es ist einfach ein bisschen Chaos, finde ich. Dann gibt es auch die TV-Box selbst, die ja Apple TV 4K eigentlich heißt. Aber für die meisten Leute ist es halt der Apple TV.
Das ist einfach
also
alles
auch nochmal, also es gibt viele Dinge, die einfach
du
Apple TV
alles.
Heißen jetzt.
Du das ist die Logik dahinter. Du brauchst alles. Ist ja klar.
Wir werden sehen, wie sich das dann so etabliert. Aber ja, das Plus rausnehmen, schon wild. Mal gucken, wo das Plus als nächstes rausfliegt. Gibt auch noch andere Apple-Produkte mit Plus, oder? Fitness Plus und so.
Ja, aber da ist es nicht so verwirrend. Weil wenn das dann nur noch Apple Fitness heißt, ja, okay, dann heißt das nur Apple Fitness, ja.
Aber ja, aber Apple Music heißt doch auch, gibt es ja auch kein Plus. Das ist einfach Apple Music.
Ja, ich finde, Apple ist manchmal echt sehr, ist irgendwie, also meistens schon sehr, wie sagt man, konsequent, aber manchmal auch einfach irgendwie so nicht konsequent und das irgendwie triggert das, ne?
Ja. Das ist schon.
So, hä? Ja. Vor allem Ahnung. So, also was hat sie gestört, dass es Apple TV Plus hieß? So, also was war das Problem damit? So, dass sie das abgewandelt haben. Es muss ja auch irgendwas jetzt mit dieser aktuellen Thematik gewesen sein, was sie da irgendwie nervt. Ja. So, dass es vielleicht jetzt so heißt, wenn du jetzt die ganzen Formel 1-Leute da einfangen willst, das dann heißt, du brauchst halt Apple TV. Nicht Apple TV Plus. Keine Ahnung.
Naja, wir werden sehen. Was ich vorhin noch kurz sagen wollte, bevor dann das Thema ein bisschen abgeschweift ist, weil wir es ja davon hatten, dass ich halt wahrscheinlich nicht jedes Rennen in der Vision Pro anschauen würde. Mhm. Eine Sache, die man halt sieht, jetzt auch zum Beispiel beim Super Bowl, hat ja Apple für die Vision Pro dann so ein Aftermovie in Immersive produziert. Das heißt, der Super Bowl war, du guckst dir den Super Bowl am Fernseher mit deinen Freunden an, weil es ist ein Social Event. Und wenn der Super Bowl durch ist, setzt du dir die Vision Pro auf in einer ruhigen Minute, dann abends irgendwann mal, wenn du Zeit hast, und guckst dir dann diesen Aftermovie in Immersive an und kannst es nochmal erleben. Ich glaube, wenn sie sowas für die Formel 1 machen würden, dann wäre ich Feuer und Flamme, weil dann kann ich irgendwie das Rennen mit meinen Freunden ganz normal genießen. Und dann danach, wenn ich sagen will, oh, dieses spektakuläre Überholmanöver, diese krasse Szene, diesen Crash oder was auch immer war, das nochmal in Immersive gucken, geil. So, das würde mich dann, glaube ich, schon abholen.
Jo, vielleicht kannst du ja dann auch im Nachhinein an beliebige Stellen im Rennen nochmal reinjumpen und dir das nochmal angucken.
Ja, davon würde ich jetzt ausgehen.
Ja. Na, das wäre natürlich.
Wenn sie, cool. Also zumindest wenn sie dann das ganze Rennen in Immersive machen.
Man muss dann schon auch sagen, das ist dann schon sehr nischig alles, ne? Also das ist schon, also es gibt natürlich einmal die Leute, die einfach Bock haben, denke ich mal, Formel 1 zu gucken, weil sie es cool finden. Mhm. Und dann musst du ja nochmal A, das Geld haben, und B, dann auch noch so sehr interessiert in Formel 1 sein, dass du dir dann noch den Aftermovie geben willst und dann noch in bestimmte Streckenabteile reinschauen willst. Also das ist schon, weiß ich ja nicht. Also das ist schon, damit werden die auf jeden Fall dann, glaube ich, nicht so sehr die Verkäufer ankurbeln.
Naja, im Endeffekt ist es bei der Vision Pro ja aber auch so, dass das ganze Produkt den Sinn hat, das räumliche Betriebssystem Vision OS auszubauen. Also es war ja bei der ersten Vision Pro irgendwie schon klar, dass es darum geht, eine Plattform zu machen, auf der 3D-Computing stattfinden kann für die Zukunft. Weil wenn irgendwann eine Vision Air oder so rauskommt, bringt die halt nichts, wenn es keine Apps gibt, keine Inhalte, kein Nichts. Und die Vision Pro ist so ein bisschen ja, dafür da, dass sich dieses Ökosystem entwickeln kann für den großen Moment, wenn eine günstigere Variante kommt. Ob die jetzt noch kommt und wann die kommt, sei mal dahingestellt. Aber je nachdem, wie gut die normale Brille wird, kann es ja dafür auch eine Relevanz haben. Wir werden das dann einfach sehen. Ich bin gespannt, was Apple um die Formel 1 drumherum machen wird noch.
Wir werden es sehen.
Ja, das ist halt, gut, es ist halt ein Zukunftsprodukt, die Vision Pro. Da ist die Frage schon. Da muss man schon auch ein bisschen Geduld mitbringen. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ah ja, ich bin gespannt, was Apple um die Formel 1 drumherum jetzt noch so alles macht. Weil die haben ja viele Dienste, haben ja auch in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie mit Apple Maps und solchen Geschichten Bock haben, reinzugehen. Ich glaube, in dem Announcement war jetzt auch die Rede von Playlisten für die Grand Prix auf Apple Music und so. Ob das jetzt das große Ding ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wir werden mal sehen können in den nächsten Jahren, was die da noch so alles drumherum zaubern. Weil ich glaube, es wird nicht bei der einfachen TV-Übertragung bleiben. Und ich bin gespannt, wie das dann in Deutschland wird, wenn die mal das nach Deutschland bringen, bezüglich der Moderatoren. Weil die deutschen Moderatoren für Formel 1 sind schon legendär. Ralf Schumacher alleine schon und Sascha auch. Die, auf die würde ich ungern verzichten, wenn sich da der Streaming-Anbieter wechselt. Werbung. Leute, ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, wie wichtig guter Schlaf ist.
Und gerade jetzt, wo der Black Friday immer näher rückt, wird dieser Schlaf auch noch erschwinglicher, denn unser Partner Emma, der haut jetzt schon seine Deals raus. Wir haben ja bereits erst letztens über die neue Flaggschiff-Matratze, also die Elite AirGrid, gesprochen. Diese kommt mit einem 7-Zonen Aeroflex Federkern und kombiniert so Stützkraft mit hoher Atmungsaktivität. Dadurch soll ein ergonomisches Liegegefühl entstehen, das sich flexibel an verschiedene Schlafpositionen anpasst.
Außerdem bietet Emma nicht nur Matratzen, sondern auch viele weitere Schlafprodukte an. Von Kissen über Topper bis hin zu sogar Kindermatratzen, also auch wenn ihr für eure Kleinen was Gemütliches sucht, seid ihr hier richtig.
Ja, und bei Emma beginnt die Black-Friday-Zeit tatsächlich schon früher. Ihr müsst also nicht weiter warten, denn die besten Deals haut Emma bereits jetzt raus.
Ich meine, schaut einfach mal auf deren Webseite vorbei. Es gibt viele Produkte, die teilweise bis zu 50% rabattiert sind. Mit dem Code CREWCAST bekommt ihr außerdem oben auf den Sale drauf nochmal einen zusätzlichen Rabatt. Den Link dazu packen wir euch unten in die Shownotes. Und das Beste dabei, ihr könnt die Matratzen auch 100 Nächte probeschlafen und danach kostenlos zurückschicken, falls sie euch nicht gefallen.
Also wenn ihr gerade überlegt, euer Schlafzimmer-Setup mal abzugraden, dann schaut gerne bei Emma vorbei. Vielen lieben Dank für die Unterstützung hier beim Crewcast. Okay, wollen wir das Apple-Thema hinter uns lassen für heute?
Lass es hinter uns lassen.
Dann, was ist das zweitbeliebteste Thema bei uns? Nintendo oder Tesla? Nintendo mittlerweile. Tesla ist abgerutscht, ja. Hier auf jeden Fall.
Steppen wir bei Nintendo rein. Ich muss sagen, ich bin fasziniert.
Da triggert mich allein der Name schon. Pokémon Z, warum nicht A bis Z? Warum Z bis A? Ich check's nicht.
Weil du dich hochranken musst in dem Spiel.
Und A also ist der höchste Rang, okay.
Genau, ja. du musst dich durch alle Ränge durchbetteln und dann am Ende, wenn du der aller Champion, der größten Champions bist, hast du halt Rang A. Mhm. Ja. Ich muss sagen, ich bin fasziniert. Ich bin wirklich, wir haben so oft in den letzten Monaten und so darüber diskutiert, wie wird Pokémon auf der Switch 2? Weil ja jetzt wirklich die Lücke zwischen dem letzten Pokémon und dem war ja größer als üblich. Die Wartezeit war länger als üblich. Und
ja, man hatte ja schon die Hoffnung, so ein bisschen, dass sie diese ganzen, genau, die ganze Abfuck-Scheiße mal richtig gefixt bekommen. Also ich weiß noch, mein letztes Pokémon, was ich gespielt habe, war Legenden Arceus. Mhm. Und da war ich so übertrieben enttäuscht von diesem Spiel, weil es so lazy entwickelt war, dass ich mir gedacht habe, so, nee, jetzt erstmal Schluss.
Ich muss sagen, ich habe mir zwei Situationen vorstellen können. Mhm. Ich habe mir vorstellen können, dass sie es ein bisschen in den Griff bekommen, dass sie die Zeit nutzen, um es gut zu machen, das Spiel. Vielleicht jetzt nicht perfekt und mega krass und so, aber zumindest nicht ganz so peinlich wie die letzten. Ich habe mir aber auch vorstellen können, dass es gleich bleibt. Was ich mir nicht hätte vorstellen können, ist das, was passiert ist, denn es ist so schlimm geworden wie noch nie zuvor. Es ist wirklich, es ist der peinlichste Pokémon-Release aller Zeiten. Und das, obwohl wir hier gerade über das erste Pokémon-Spiel sprechen, das im vollen Umfang 100 Euro kostet.
Ja.
Weil wir hatten es ja bei vergangenen Pokémon schon so. Na gut, es gibt halt noch ein DLC, da kriegst du noch eine extra Insel, eine extra Region, noch mehr, kriegst du halt DLC-Stuff halt, ne? Aber DLC bei Pokémon ZA ist halt so, es gibt mehr von diesen Mega-Entwicklungen oder wie die heißen. Und die Map zum Beispiel ist ja auch mega winzig bei ZA. Da würde man jetzt sagen, okay, DLC, gib mir eine größere Map, gib mir irgendwie. Nein! Du kriegst, es ist einfach so, sie haben dieses Spiel genommen, haben ein paar Mega-Entwicklungen rausgestrichen und gesagt, für die musst du extra zahlen. dann das teuerste, wenn du dieses gesamte Spiel in seiner gesamten Erfahrung haben willst, Day One, musst du den Day One DLC dazu holen, dann hast du 100 Euro ausgegeben und kriegst das grottigste Drecksspiel aller Zeiten. Und das Ding ist, was mir am meisten das Herz dabei bricht, es gibt ja immer noch gute, positive Rezessionen zu Pokémon ZA, weil diese Kernspielmechanik, rumlaufen, Pokémon fangen, sich sein eigenes Roster zusammenstellen, so die Pokémon hochleveln, das macht einfach so viel Spaß, dass selbst ein technisch grottiges Spiel wie ZA Spaß machen kann. Und deswegen zu einem gewissen Grad auch zufriedene Kunden erzielt. Also es gibt Leute, die holen sich das Spiel und sagen dann, ja, ich hatte eine gute Zeit damit. Aber die Faulheit, mit der die da an diese Programmierung rangegangen sind, hat neue Dimensionen erreicht. Es ist wirklich grauenvoll.
Es geht ja jetzt schon so weit, dass teilweise alte Pokémon-Editionen richtig im Hype sind. Weil die Leute einfach gar keinen Bock mehr auf die neuen Spiele haben. Also zum Beispiel die schwarze Edition 2, da müsst ihr mal gucken, was die auf Kleinanzeigen und so mittlerweile kostet. Die ist nämlich richtig durch die Decke gegangen. Also die kostete teilweise schon so, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber vor ein paar Wochen habe ich mal geguckt, da kostete die 130 Euro oder so. Diese alten DS-Spiele, weil die Leute richtig Bock auf schwarze Edition 2 hatten. Und es einfach so ein bisschen im Hype war. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt auf einmal aufgekommen ist. Aber das zeigt einfach so ein bisschen diese Lust, irgendwie Pokémon zu zocken, die besteht. Aber das, was die Pokémon Company oder Nintendo da jetzt gerade raushaut, das wird dem halt absolut nicht gerecht. So.
Mhm. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt nicht so ultra in Pokémon drin, dass ich das sagen kann, ob das schwarz ist, aber irgendein älteres Pokémon war die Basis für ZA. Also da war quasi dieselbe Region, beziehungsweise
genau, also diese bei Pokémon Stadt. Schwarz ist einmal die Region. Ich weiß nicht, ob das bei ZA auch die Region ist.
Ich weiß nicht. War das Illumina City? Ah nee, das war X und Y. Na gut, dann ist es vielleicht nicht deswegen, das dachte ich gerade, dass es vielleicht damit zusammenhängt. Ja, Luminous City, das war in, oder? Jetzt muss ich gerade mal, das will ich jetzt, Luminous City war in dem Spiel, warum steht denn das hier nirgendwo? Nee, doch, X und Y, ja. Tja, dann ist es nicht das. Na gut, aber was ist denn jetzt so schlimm an Pokémon ZA? Ich finde, das allergrößte Verbrechen von allen ist die Map.
Jeeps.
Die Map ist ganz, ganz schlimm. Und ich kann auch genau erklären, warum die Map so schlimm ist. Es geht nicht darum, dass sie irgendwie arg unkreativ designt wurde, obwohl sie unkreativ designt wurde. Es geht mir nicht mal darum, dass sie winzig ist, obwohl sie winzig ist. Das Schlimmste daran ist, dass sie dauerhaft als Ganzes geladen wird. Und wenn man sich ein bisschen mit Programmierung auskennt, dann weiß man, das ist der Todesstoß für jedes Open-World-Spiel. Kein Open-World-Spiel würde je auf die Idee kommen, die gesamte Open-World gleichzeitig zu rendern. Du renderst immer nur den sichtbaren Bereich, immer nur den Bereich, in dem du dich gerade begibst, wo du gerade rumläufst.
Der Bereich, wo du nicht bist, ist egal, dass man immer alles sieht.
Naja, es gibt ja Gebäude, das heißt, du siehst nicht immer alles. Und du kannst ja auch Level-of-Detail-Rendering machen. Wenn du jetzt so ein Spiel nimmst, wie zum Beispiel Breath of the Wild, das ist ja auch auf der ersten Switch gelaufen. Und die erste Switch ist ja beim besten Willen kein Leistungsmonster. Trotzdem, Hyrule in Breath of the Wild ist eine riesige Open World mit viel Liebe zum Detail, wo du vieles drin entdecken und finden kannst. Und wenn du mit deinem Paraglider irgendwo rumballerst oder dann auch bei Tears of the Kingdom oder so, ne, du kannst die ganze Welt auf einmal sehen. Die wird dann halt nur in einem niedrigeren Detailgrad gerendert, wenn Sachen weiter weg sind und dadurch passt es dann. Aber bei ZA ist es wirklich so, dass sie alles gleichzeitig rendern. Und das hat in der Entwicklung, weil sie haben das Spiel ja für die Switch 1 ursprünglich entwickelt, dazu geführt, dass es halt geruckelt hat wie Sau, weil es halt scheiße optimiert war. Und dann haben sie sich überlegt, was können wir machen, damit dieses Spiel nicht mehr so scheiße läuft? Ah, ich habe eine gute Idee. Wir nehmen diese ganzen 3D-Modelle von Häusern, die wir gebaut haben für die Stadt, und machen die 2D. nehmen Balkone, Pflanzen, Fensterläden, alles, was es gibt und machen einen Screenshot von den Gebäuden von geradeaus von vorne. Dann ersetzen wir das Gebäude durch einen Würfel oder Rechteck oder wie auch immer und packen da einfach die fotografierte Textur drauf. Fertig. Das heißt, alle Wände, alle Gebäude in Pokémon ZA sind flach. Obwohl es in vergangenen Varianten von ZA, in alten Trailern und alten Beta-Builds und bla, was man gesehen hat, diese Gebäude in 3D gab. Die haben die in 3D gestaltet, gemerkt, es ruckelt und dann gesagt, nee, scheiß drauf, wir machen 2D-Textur und fertig. Und jetzt würde man sagen, ja, okay, das ist zwar mega lazy, aber wenn es das gebraucht hat, damit es auf der Switch 1 läuft, okay. In der Switch 2 haben wir dann aber die 3D-Gebäude. Oder? Oder? Nein! Natürlich nicht! Natürlich nicht! Wir haben da eine fucking Handheld Xbox Series S in unserer Hand und kriegen 2D-Gebäude. Das kann doch nicht deren Scheiß ernst sein.
Also wirklich. Das ist wie in den 2000er Jahren, ganz ehrlich. Das ist
schlimmer als auf dem DS.
Ja.
Auf dem Nintendo DS gab es 3D-Gebäude in Pokémon. Natürlich in 360p oder was der Bildschirm als Auflösung hatte. Aber es ist wurscht, die Rechenleistung alleine macht ja den Sprung zu 4K wett. Das ist nicht die Entschuldigung. Andere Spiele zeigen ja, wie gut Grafik auf der Switch 2 aussehen kann. Das ist Katastrophe. Das ist ganz, ganz schlimm. Und dann geht's halt noch weiter, ne? Das sind dann so Sachen, da sag ich so, okay, die Gebäude, die sieht man ja meistens nur im Hintergrund. Es geht ja um die Pokémon und so. Das passt ja, muss halt nicht so auf die Gebäude achten. Aber dieses Spiel spielt in einer Stadt. Die Stadt ist die gesamte Map von diesem Spiel. Es gibt keinen Ort in diesem ganzen Spiel, wo du kein Gebäude siehst. Du siehst immer ein Gebäude. Du hast es immer im Blick, dass es flach ist. Und dazu kommt dann noch, dass sie sich gedacht haben, ja gut, wenn wir jetzt die Gebäude flach haben, wie machen wir denn das dann, dass man Gebäude betreten kann? Also wenn du jetzt in ein Café gehen willst oder so, da müssten wir ja noch mal eine Tür reinmachen, die sich öffnet oder so. Nee, komm, Digga, das ist viel zu anstrengend. Wir machen das einfach so, der Kellner steht vor dem Café und wenn du dir einen Kaffee ziehen willst, dann quatschst du mit dem, er gibt dir den Kaffee vor dem Café in die Hand, dann kannst du ihn da trinken, dann kannst du weiterlaufen.
Hä? Aber es gibt doch auch locker sowas wie Poké-Center oder so, wo du reingehen kannst.
Es gibt Indoor-Bereiche in diesem Spiel, das ist schon so.
Aber es ist dann nicht so, dass du in jedes Haus reingehen kannst. So,
nee. Ja, ob du jetzt in jedes Haus reingehen müsstest, ist auch nochmal eine andere Sache. Ne? Ich meine, die Map ist klein, man hätte das sicherlich so machen können, dass man in jedes Gebäude geht. Wurscht, ne? Aber dass es überhaupt sowas gibt wie Cafés, wo du eigentlich reingehen können solltest und dann steht der Kellner vor der Tür, es ist doch einfach Quatsch. Es ist doch kompletter Quatsch. Und dann kommen wieder irgendwelche Pokémon-Fans und sagen, ja, ist doch wurscht. Das ist eh nur für Kinder und es geht doch um die Pokémon. Solche Sachen nach 2-3 Jahren Entwicklungszeit zeigen für mich einfach, wie hochnäsig und herablassend die Pokémon Company geworden ist. Es ist absolut möglich für sie, das besser zu machen. Und es kostet sie höchstens 1% ihrer Gewinne, das besser zu machen. Aber sie gönnen dir nicht mal diesen 1%. Und ich finde, das muss aufhören. Ich finde, die Zeit, wo man sagt, ja, es ist nicht so gut, Pokémon jetzt, aber komm, es macht Spaß, ich kauf's trotzdem. Die Zeit ist vorbei, weil jedes Mal, wenn man es trotzdem kauft, gibt man seine Stimme dafür ab, dass sich daran nichts ändern soll. Und wenn einem Pokémon wirklich am Herzen liegt, finde ich, ist jetzt die Zeit, nicht das neue Pokémon zu kaufen, sondern lieber noch mal einen älteren Teil zu spielen, im Zweifelsfall den auch noch mal gebraucht irgendwo zu holen, vielleicht jetzt nicht Schwarz 2, wenn es 100 sonst was Euro kostet, aber es gibt ja ältere Pokémons, die man sich ziehen kann. Ne? Aber jetzt wirklich noch mal für dieses neue ZA 100 Euro mit DLC ausgeben und damit die Nachricht an die Pokémon Company schicken, ja, ja, Leute, nächstes Mal bitte noch schlechter. Es ist Zeit, aufzuhören damit.
Wir starten jetzt hier einen Aufruf. Die Revolution hat begonnen. So, wir werden jetzt nicht mehr der Pokémon Company noch mehr Geld in den Rachen schütten. Felix und ich gehen hier schon mit gutem Beispiel voran und haben uns das Spiel nicht gekauft.
So ist es.
So ist es.
Ja.
Ja.
Naja. Aber trotzdem, ich möchte jetzt gar nicht für die Leute, die Spaß damit haben, ich hoffe, ihr seid glücklich mit dem Spiel.
Nee, Felix, so kannst du jetzt nicht. Entweder deine Meinung ist, es soll nicht gekauft werden, oder halt nicht.
Meine Meinung ist, es soll nicht gekauft werden.
Okay. Aber ich möchte aber wenn jemand jetzt erst den Crewcast hört und es halt schon gekauft wurde, okay.
Dann viel Spaß.
Aber wenn jemand den Crewcast hört und es danach kauft, dann ist es vorbei.
Dann viel Spaß mit eurer Grütze. Ach, Herrje. Ja, es ist halt einfach, es ist so heartbreaking. Weil ich gette ja auch total dieses Gefühl, ey, ich will einfach nur Pokémon spielen. Aber wenn wirklich selbst Pokémon auf dem DS mit mehr Liebe zum Detail entwickelt wurde und coolere Grafik hat, die in sich schlüssiger ist, dann ist doch echt Zeit, da mal einen Riegel vorzuschieben. Ja. Und ich bin auch nicht der Einzige. Also man merkt jetzt langsam, also man sagt ja immer so, egal wie scheiße die Pokémon-Spiele sind, verkauft sich trotzdem gut. Scheinbar nicht mehr. Also ZA soll sich wohl 40% ungefähr schlechter verkauft haben als das letzte Mainline-Pokémon. Was war das? Das war, Julian, hilf mir mal auf die Sprünge.
Boah, das letzte, das war nicht Arceus, oder?
Nee, das war der Nachfolger von Arceus. Karmesir und Purpur.
Ja, ja, Karmesir und Purpur, ja.
Karmesir
ja. Und Purpur, ja.
Ja, das neue, genau, das neue soll sich wohl 40% schlechter verkauft haben, jetzt zu Anfang, als ja. Das
also
letzte.
Ich habe das schon direkt gedacht,
meiner Meinung
nach. Weil Nintendo dafür massiv Werbung geschaltet hat. Also ich habe jetzt mehrfach Pokémon ZA Werbung irgendwo gesehen. Und das ist schon auch ein Indikator. Obwohl, naja, jetzt muss ich mein Argument ein bisschen entkräften, weil für Mario Kart und so haben sie, glaube ich, auch Werbung gestaltet. Aber gut. Sie waren auf jeden Fall gut im Werbetrommel rühren für dieses Spiel. Ja.
Es enttäuscht mich hart. Es ist einfach nur traurig. Aber gut.
Aber welches Pokémon-Spiel kann man denn dann auf der Switch am besten zocken? Wahrscheinlich das erste, weil es nur noch schlechter wurde. Das war Diamant oder so, ne?
Ganz ehrlich, ich glaube, am meisten Spaß auf der Switch hatte ich noch mit Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Weil es waren ja waren so im Sinne Remakes von den ganz alten Pokémon-Spielen. Also, ja. Genau, das auf gelbe Edition ist Let's Go Pikachu aufgebaut.
Ja, das ist aber auch das erste. Das ist ja auch tatsächlich das erste Spiel, was für die Switch kam.
Ja, und das war ganz okay. Das hat Bock gemacht. Das war zwar von der Mechanik ein bisschen anders, so, das ist vielleicht auch nicht für jeden das Richtige, sag ich mal. Aber auf jeden Fall mit 1000-mal mehr Liebe zum Detail gemacht als Z bis A. Ja. Na gut, so viel dazu. Kommen wir zu schöneren Themen. Ah nein, hier steht noch Model Y Standard auf der Liste.
Oh nein.
Ich will gar nicht so einen Hate-Podcast machen, egal, dazu noch ein paar. Da können wir auch einen positiven Engel nehmen. Wir haben ja letzte Episode über das Model Y Standard gesprochen, als es nur in USA verfügbar war. Jetzt ist es auch in Deutschland verfügbar und man kann positiv anmerken, dass es in Deutschland nicht nur günstiger ist als in Amerika im Verhältnis zu den anderen Modellen, sondern auch diese Autopilot-Abfuck-Geschichte nicht gekommen ist. Also in Amerika ist ja so, dass du nur einen Tempomat im Model Y-Standard hast. Und wenn du Autopilot haben willst, kannst du diesen Enhanced Autopilot, der günstiger ist, nicht kaufen, sondern du musst gleich Full Self-Driving für $8,000 kaufen. Also in Amerika wirklich komplette Grütze, in Deutschland zum Glück nicht zugekommen. Autopilot ist drin und du kannst auch Enhanced Autopilot kaufen für günstiger, wenn du den möchtest.
Ja, aber ganz ehrlich, es wäre ja auch in Deutschland wirklich absoluter Pain gewesen, weil es ja gar kein Full Self-Driving gibt in Deutschland. So.
Ja.
Also, Das wäre ja wirklich wild gewesen. Ich meine, in den USA gibt es das ja zumindest schon in der Beta. Mhm. Aber in Deutschland gibt es die ja nicht mal. So, und dann hättest du den deutschen Kunden gesagt, ja, ihr müsst das aber kaufen, um auch den normalen Autopiloten zu nutzen. So, wie absurd wäre das bitte gewesen?
Das wäre schon krank absurd gewesen, ja. Und preislich steht es halt echt besser da. Was halt ein bisschen schade ist, ist, dass das bisherige Standard-Range Model Y aus dem Sortiment geflogen ist. Obwohl das neue Standard jetzt günstiger ist. Man hätte also sagen können, man fängt einfach mit dem Model Y Standard an. Danach kommt das Standard Range für nochmal 5.000 Euro mehr. Und wenn man dann nochmal 5.000 Euro mehr ausgibt, dann kommt man halt hin bis zum Long Range Rear Wheel Drive. Haben sie aber nicht gemacht. Der Sprung, also du kannst jetzt diesen bisher besten Preis-Leistungs-Tesla nicht mehr kaufen. Du musst dich jetzt quasi entscheiden zwischen Long-Range Rear-Wheel-Drive oder dem neuen Standard, das aber günstiger ist als das alte Standard, aber halt auch schlechter als das alte Standard. Und das so ein bisschen mehr noch, aber zumindest, ich würde sagen, nicht ganz so katastrophal wie in den USA. Kann man schon machen in Deutschland, das geht so.
Okay. Ja, reicht auch, oder?
Reicht auch. So, bevor wir jetzt das Hate-Kapitel abschließen, muss ich noch einmal kurz ranten. Ich habe nämlich eine App gefunden, letzte Woche, die Sora Watermarks auf Videos draufrechnet. Also wenn du jetzt mit dieser neuen OpenAI-Video-KI vertikale Videos erstellen lässt von Sora. Da hast du ja immer dieses Wasserzeichen, was durchs Bild springt. Mal links, mal oben, mal unten, mal rechts und so und hin und her. Und diese App macht dir dieses Wasserzeichen auf echte Videos drauf. Das heißt, du kannst der App jedes Video geben, was du mit deinem Handy aufgenommen hast oder whatever, und es macht dir dieses Wasserzeichen drauf, damit du so tun kannst, als wäre es KI generiert. Und ich finde, das öffnet eine ganz neue Kategorie an möglichen Abfucks. Also du kannst jetzt eigentlich so einfach wie nie zuvor sagen, nee, das war ja gar nicht. Das ist ja alles nur KI.
Ja, du meinst, ja gut, du kannst dann das Video nehmen und dann das da draufpacken und sagen, ja.
Ja. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel an, da würde jetzt ein Video rumgehen, wo Alice Weidel einen Hitlergruß macht oder so. Ne, macht sie jetzt nicht, aber wenn sie das machen würde, dann wäre es jetzt ein leichtes, dieses Video zu nehmen mit der App kurz Sora Watermark drauf, und schon steht die Frage, ob das Video jetzt echt ist oder nicht, so doll im Raum wie nie zuvor. Und das finde ich schwierig.
Ja, das kann ich schon verstehen. Ja. Aber ich finde, also keine Ahnung, ich finde, das hätte man ja jetzt auch mit, wenn es dir wirklich wichtig gewesen wäre, mit jemandem machen können, der halt ein bisschen animieren kann und fertig.
Ja, aber, wie wir auch schon letzte Episode gesagt haben, Friction matters. Wenn es nur einen Klick braucht, das zu machen, kriegt das wirklich jeder Depp hin, der damit Unsinn treiben möchte.
Das wiederum stimmt, ja.
Egal, aber ich will gar nicht so in dieses KI-Frust-Thema, das hatten wir ja schon, letzte Woche. Und da gab es auch einen Kommentar dazu. Werbung. Leute, ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, wie wichtig guter Schlaf ist.
Und gerade jetzt, wo der Black Friday immer näher rückt, wird dieser Schlaf auch noch erschwinglicher, denn unser Partner Emma, der haut jetzt schon seine Deals raus. Wir haben ja bereits erst letztens über die neue Flaggschiff-Matratze, also die Elite AirGrid, gesprochen. Diese kommt mit einem 7-Zonen Aeroflex Federkern und kombiniert so Stützkraft mit hoher Atmungsaktivität. Dadurch soll ein ergonomisches Liegegefühl entstehen, das sich flexibel an verschiedene Schlafpositionen anpasst.
Außerdem bietet Emma nicht nur Matratzen, sondern auch viele weitere Schlafprodukte an. Von Kissen über Topper bis hin zu sogar Kindermatratzen, also auch wenn ihr für eure Kleinen was Gemütliches sucht, seid ihr hier richtig.
Ja, und bei Emma beginnt die Black Friday-Zeit tatsächlich schon früher. Ihr müsst also nicht weiter warten, denn die besten Deals haut Emma bereits jetzt raus.
Ich meine, schaut einfach mal auf deren Webseite vorbei. Es gibt viele Produkte, die teilweise bis zu 50% rabattiert sind. Mit dem Code CREWCAST bekommt ihr außerdem oben auf den Sale drauf nochmal einen zusätzlichen Rabatt. Den Link dazu packen wir euch unten in die Shownotes. Und das Beste dabei, ihr könnt die Matratzen auch 100 Nächte Probe schlafen und danach kostenlos zurückschicken, falls sie euch nicht gefallen.
Also wenn ihr gerade überlegt, euer Schlafzimmer-Setup mal abzugraden, dann schaut gerne bei Emma vorbei. Vielen lieben Dank für die Unterstützung hier beim Crewcast.
Den ich hier mal reinpacken möchte, mal vorlesen möchte, von Ingenieur Ente. Ich finde gut, dass Julian Felix da etwas Kontra gibt, was den Pessimismus der Zukunft aufgrund fortschreitender Technologie angeht. Weiß nicht, ob das bei Felix durchs Vatersein langsam entwickelt, aber dieses Mindset mit dem Klammern am Vergangenen sollte doch gerade einem Technikbegeisterten eher fremd sein. Es gilt wie schon immer, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und wie auch immer sich alles zukünftig entwickelt, genau wie mit Photoshop, die Welt wird trotzdem nicht untergehen, nur eben etwas anders werden. Und Veränderung ist doch eine der schönsten Dinge im Leben. Ja, wollte ich einfach mal mit reinnehmen, weil ich habe das auch letzte Woche nach der Aufnahme nochmal zu Julian gesagt, dass ich ihm sehr dankbar war, dass er da so ein bisschen Kontra gehalten hat, weil ich möchte gar nicht diese Person sein, die da so diesen negativen Aspekt so in den Vordergrund stellt. Und ich finde auch, man muss es trotzdem so ein bisschen differenzieren. Also ich fand, in dem Kommentar kam es jetzt so rüber, als ob ich technologische Entwicklung generell schlecht finden würde, was ja wirklich nicht der Fall ist. Also ich lasse mich ja wirklich von vielen Technologien hypen und bin bei ganz vielen technologischen Entwicklungen.
Du bist jetzt eher nicht der Typ, der sagt, früher war alles besser. Das genau. Muss man dir schon lassen, ja.
Ganz vielen technologischen Entwicklungen bin ich sehr begeistert, wenn sich Dinge verbessern. Ich finde, KI ist halt so ein Thema, das geht über technologische Entwicklung hinaus. Da geht es sehr viel darum, wie sich unsere gesamte Gesellschaft verändert. Und sowas können wir gestalten. Es gibt nicht nur nach vorne und zurück, sondern wenn wir über nach vorne nachdenken, gibt es viele Richtungen, in die wir abbiegen können. Und wenn man eine Richtung, die die Welt einschlägt, in einem gewissen Bereich nicht gut findet, heißt es noch lange nicht, dass man dagegen ist, dass sich etwas weiterentwickelt oder besser wird, sondern man kann auch ganz isoliert diesen einen Aspekt, wo sich die Welt hinentwickelt, kritisch sehen. Ich finde, das schließt sich nicht aus. Ich finde, das kann man differenziert betrachten. Und gerade bei AI, klar, hat das viele Vorteile auch. Und ich bin gar nicht der Typ, der sagt, dass jetzt alles schlechter wird wegen AI. Ich sehe da die positiven Aspekte auf jeden Fall auch. Aber ich finde, man sollte nicht die Augen davor verschließen, was sich da alles verändert und wie sich das verändert und immer dann argumentieren, ja, das ist halt die moderne Zeit, das ist halt der Fortschritt, das ist halt die Richtung, in die einzige Richtung, in die es geht, weil ich finde, wir als Menschheit haben schon die Macht, unsere Zukunft selbst zu gestalten. Und gerade durch Diskurs kann man ja die Zukunft mitgestalten, zu einem gewissen Grad zumindest.
Ja, wie du schon gesagt hast, kauf Pokémon nicht, damit die Zukunft wieder besser ist. So.
Ja, so ist es.
Aber du.
Nein, das ist einfach nur der technische Fortschritt, Julian. Das ist einfach, Pokémon entwickelt sich jetzt so, sei doch mal glücklich.
Also der technische Fortschritt, der hat Pokémon wirklich ausgelassen. Weil, also man müsste ja wirklich denken, auf einer Switch 2 mit noch mal mehr Leistung und so weiter, kommt es wirklich das schönste Pokémon, das es jemals gegeben hat. Und dass es dann halt so reinscheißt, ist halt schon wild. Ich habe auch gerade mal geguckt, bei Amazon eine Bewertung von 2,6. Also das ist schon bodenlos.
Es ist auch wirklich, also für 100 Euro ist es auch wirklich bodenlos.
Es ist krass. Aber ja, also ich glaube, wir müssen dieses KI-Thema gar nicht mehr so breit treten.
Nein, also überhaupt nicht.
Wir brauchen da einfach Regeln für, wie das sinnvoll genutzt wird. Ich denke, die werden auch kommen und die müssen dann halt auch gescheit sein.
Ja.
Aber grundsätzlich geht die Welt nicht unter. Da hat der Kommentarschreiber schon recht.
Ja.
Es wird schon irgendwie hinhauen. Okay, gut, nächster Kommentar. Den lese ich gerne mal vor. Von Hans. Das Model S bzw. X-Plaid ist jetzt auch in Deutschland wieder bestellbar. Würde gern die Reaction von Felix auf das Refresh sehen und was so seine Meinung dazu ist. Finde es echt geil, was ihr so auf YouTube treibt. Auch noch euch noch einen schönen Abend.
Ja, das SX Plaid Refresh ist so ein bisschen die Vision Pro M5, ne? Das ist so.
Aber man muss ja sagen, Felix hat bisher ein Auto gefahren, was es so nicht mehr zu kaufen gab.
Gibt's sowieso nicht mehr. Also ich finde, ich habe fast den besten Zeitpunkt erwischt, um ein S-Plat zu kaufen, weil ich noch diesen Gaming-Computer drin habe. Den gibt's ja seit Ewigkeiten jetzt schon wieder nicht. Also dieses Steam auf dem Model S, so, das braucht man natürlich nicht, versteht mich nicht falsch, ne? Aber das ist schon so ein Aspekt, der das Fahrzeug so ein bisschen unique und auch nerdig macht, so ein bisschen so diese Vorstellung, dass man in so einer fahrenden PlayStation unterwegs sein kann. Das finde ich einfach geil. ich hätte, wenn ich noch ein paar Monate später gekauft hätte, hätte ich noch Hardware 4 bekommen können, also die besseren Kameras. Da gab es eine ganz kurze überschneidende Phase, wo sowohl der Gaming-Computer drin war, als auch Hardware 4. Und dann kam der Gaming-Computer raus und ja, dann war das vorbei. Aber ja, jetzt neues SX-Plaid, das ist halt, es ist halt da, es ist halt dabei. Ich finde, nach all den Jahren sollte gerade dieses Fahrzeug eigentlich das sein von Tesla, was man mit 800 Volt und so ein Kram anfängt. Dass es das immer noch nicht tut, ist schade, vor allem bei den geringen Stückzahlen hat man die Möglichkeit auch auf, sag ich mal, nicht so auf günstige Massenfertigung optimierte Technologien zu setzen. Und ja, das ist, man sieht ja, was die Konkurrenz macht. Die sind da Tesla voraus und das ist einfach traurig. Ich finde, so ein Flaggschiff-Produkt wie das S und X, so, die sind sehr viel teurer als Model 3 und Model Y und es sollte sich in den Funktionen auch widerspiegeln. Und ich finde, aktuell tut es das nicht so wirklich. Man merkt, dass da ein bisschen das Interesse verloren wurde von Tesla. Trotzdem, schön, dass es das wieder in Deutschland gibt. Ich hätte schon fast damit gerechnet, dass es nie wieder nach Deutschland kommt, nachdem sie es ja auch vor einiger Zeit in UK eingestellt haben, weil sie keinen Bock mehr hatten, eins mit dem Lenkrad auf der rechten Seite zu produzieren. Aber ja, it is back. Schön ist es. Wird trotzdem kaum jemand kaufen. Also die Zulassungszahlen für SX in Deutschland sind wirklich unterirdisch.
Ja. Und man merkt es ja auch, glaube ich, bei dir mit der Service-Erfahrung, dass da einfach viel weniger Kunden sind, ne? Also es ist so, schon ja. Im Service-Center mal so ein Spezialfall, wenn du da mit so einem S kommst.
Ja. Ich habe die Zahl kurz rausgesucht. Im ersten Halbjahr 2025 wurden in Deutschland 58 Model S zugelassen.
Das ist krass.
Also nicht 58.000, 58. Also hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn sie es einfach nicht zurückbringen.
Ja, aber also in dem Preisbereich gibt es halt auch einfach jetzt viel Konkurrenz, muss man halt auch sagen.
Ja.
Und ne, also das ist ja das, was andere noch nicht so gut können, günstige Elektroautos rauszubringen. Aber teure, das können schon viele Hersteller ganz gut. Ne, also so in diesem Oberklassebereich.
Ja.
Ja, da reicht es dann nicht, da reicht es dann einfach nicht, was Tesla da gerade abliefert. Okay, ja. Postla Zogger hat geschrieben: Ich gehe mal stark davon aus, dass das ganze AI-Thema wie bei vielen Trends einen Gegentrend verursachen wird. Durch die ganze AI-Kunst und Musik, mit der man übersättigt wird, kann es schnell passieren, dass es auf einmal Live-Konzerte, Theater und Kunstausstellungen wieder mehr Zulauf bekommen. Natürlich nicht in dem Ausmaß wie eventuell in der Vergangenheit, als diese Dinge neu aufkamen, aber doch mit einem spürbaren Anstieg. AI ist am Ende ein für manche Anwendungen gutes Werkzeug, wird aber am Ende nicht die Weltherrschaft übernehmen, sondern in sinnvollen Bereichen unterstützen.
Mal schauen, wie das letzte Statement altert.
ja, mal gucken. Aber also
werden wir sehen.
Nein, aber ich finde, es gibt ja schon diesen Effekt, den wir auch in der letzten Folge mal kurz angesprochen haben, dass die KI, umso mehr KI es gibt, umso also auch schlechter wird. Oder es auch so sein kann, dass die KI tatsächlich schlechter wird, wenn sie noch mehr im Mainstream ankommt, weil es einfach diesen Fog gibt, dieses Grundrauschen im Internet, wo halt ja, Artikel, Videos und so weiter von KI erstellt wird mit, keine Ahnung, 80% der Wahrheitsquote und sich das dann halt einfach immer weiter dreht, dass der Wahrheitsgehalt immer weiter sinkt.
Ja. Ich muss aber auch sagen, jetzt mal, um zu dem Kern von dem Kommentar zu kommen, das Gefühl habe ich auch. Und ich finde, man merkt es auch schon jetzt, dass es diesen Gegentrend zu einem gewissen Grad gibt. Ich bin zum Beispiel jemand, ich höre unfassbar gerne Lo-Fi-Musik, weil mir es einfach sehr beim Konzentrieren hilft und generell im Alltag und so auch.
Da geht ja auch viel mit
KI. Und ja, Lo-Fi ist so einfach mit KI zu erstellen, dass du halt von alles und jedem Lo-Fi-Versionen online findest. Und manche davon sind auch wirklich gut. Und da muss ich auch wirklich sagen, das ist so ein Punkt, da fühle ich manchmal AI auch, wenn ich irgendwie von meinem Lieblingsvideospiel oder so AI-Versionen von der Musik finde, wo vielleicht sich bisher noch niemand die Mühe gemacht hat, selber eine Lo-Fi-Version zu erstellen. Also bei so großen Sachen wie Mario und Zelda und so, klar, findest du da ganz viel gutes, menschliches Lo-Fi-Zeug. Aber bei so nischigeren Sachen und so, da gibt's dann schon auch Sachen, so die hätte es ohne AI wahrscheinlich nicht gegeben. Und das ist cool. Aber es gibt halt auch eine große Masse an sehr durchschnittlicher Lo-Fi-Musik. Und man hat es jetzt gemerkt, dass jetzt mehr und mehr human-only Lo-Fi-YouTube-Kanäle immer größer werden. Ja, und das finde ich cool.
Das wurde mir auch also schon in die Timeline gespült. Wo dann im Thumbnail steht irgendwie No AI oder irgendwie so, ne?
Genau, No AI Lo-Fi. Der Kanal, den ich jetzt hier auf dem Schirm habe, der nennt sich Yellow Cherry Jam. Von dem habe ich schon einiges geguckt. Das ist immer so ein Typ mit seiner Freundin und deren Hund. Und die sitzen dann irgendwo in der Natur auf einer Wiese oder an einem Strand oder auf einem Berg oder so und chillen da. Der Typ spielt auf seiner Gitarre, der hat so ein kleines Board und so dabei, um halt live die Lo-Fi-Beats zu mixen. Und dann kannst du eine Stunde einfach zugucken, wie der Hund rumläuft, wie da musiziert wird. Und das fand ich schon krass, dass da halt auch wirklich dieses No AI ist das Verkaufsargument. Deswegen klicken Leute diese Videos an, weil sie eine menschliche Komponente haben, die andere Lo-Fi-Videos und Mixes nicht bieten können. Und ich glaube, dass wir sowas mehr und mehr und mehr sehen werden. Wie groß das dann wird, darüber kann man diskutieren, sagt ja der Kommentarschreiber auch, ob das jetzt das Ausmaß von früher annimmt bei Live-Auftritten und so. Sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich glaube auch, dass Offline-Content und menschliche Kunst in gewisser Hinsicht im AI-Zeitalter eine Renaissance erfahren wird und ja, neu aufblühen wird, weil es die Leute einfach nach dem sehnt oder zu dem hinzieht, was sie sonst nicht so haben können.
Ja, ich glaube das auch tatsächlich. Also ich glaube, das wird auch so etwas geben im Bereich Technik, YouTube oder so, könnte ich mir das auch vorstellen, weil, also es gibt jetzt schon, also wenn du mal so nach nischigeren Produkten suchst, gibt es schon häufig so KI-erstellte Videos, die einfach so die Specs durchgehen, ne, und wo du dann so ein, keine Ahnung, so ein Semi, dann kommen da noch irgendwelche Produktbilder drüber gelegt oder sonst was. Also das ist alles noch nicht in einem Rahmen, wo man sagt, das ist jetzt ernstzunehmende Konkurrenz zu einem gut produzierten Technikvideo, aber trotzdem merkt man da auch schon so eine Tendenz. Und wenn das immer krasser wird, kann es sein, dass es natürlich auch bei Testberichten und so irgendwann eine No-AI-Bewegung gibt, weil du willst ja eigentlich von einem Testbericht von jemandem haben, wo du weißt, der hatte dieses Produkt noch in der Hand und der spinnt sich nicht irgendetwas zusammen aus irgendwelchen Produktdatenblättern, so, ne?
Ja, das werden wir dann in Zukunft vielleicht immer einen Titel mit reinschreiben müssen.
Ja, wie früher
nicht, 4K, wenn du Review,
schreibst du so No AI rein.
Genau. Ja, oder einfach menschliches Review.
Mein menschliches Review, genau, ja. Geil. Ja, klingt jetzt absurd. Ich glaube, es ist tatsächlich nicht so absurd.
Ja.
Okay.
Dürki hat geschrieben, bei Model 3 ist das Glasdach sicher nicht beklebt, weil die Einteilung anders ist als bei Model Y. Die Scheibe ist ja hinter den Vordersitzen geteilt und nicht erst hinter der Rückbank. Also müsste man die hintere Scheibe halb bekleben, sonst hätte es ja keine Heckscheibe mehr. Oder die Rückbank hätte noch ein Glasdach. Ja, das wäre ein bisschen weird. Polestar, gefällt das? Die haben ja auch einige Modelle ohne Heckscheibe rausgebracht. Das war dann auch wurscht. Aber finde ich einen smarten Kommentar. Könnte wirklich tatsächlich damit was zu tun haben.
Yes, yes. Und Pat Lamy hat geschrieben, nochmal bezüglich Micro-USB im Fire-TV-Stick. Oh, das hat ihn aber nicht losgelassen. Ich nutze den Stick 2 bis 3 Mal wöchentlich auf Geschäftsreisen im Hotel. Im Hotel? Wunsch? Bin somit immer wieder genervt, dieses alte Kabel einstecken zu müssen. Punkt, von daher einmal einstecken und fertig, trifft nicht auf jeden zu. Ja, eigentlich voll smart, sich den mitzunehmen ins Hotel, weil im Hotel gibt's immer, also irgendwie an den HDMI-Port vom Fernseher kommt man schon meistens ran, aber dann dieses Entertainment auf dem Hotelfernseher ist meistens sehr in die Jahre gekommen. Also ich verstehe den Grind, aber musst du jetzt trotzdem schmunzeln? Das war immer so, ich packe meinen Koffer, ein Fire TV Stick, let's go. Also das ist so schon wild.
So ein bisschen der Grind, wie wenn man mit AirPods Max mit dem Flugzeug verreist und dann noch das Lightning-Kabel mitnehmen muss, um die aufladen zu können.
Ja.
Ja.
Naja, aber ja, da wäre natürlich USB-C sehr, sehr sinnvoll für dich. Aber vielleicht gibt es da noch andere Produkte, auf die du mal wechseln könntest.
Apple TV.
Hat der USB-C? Oder hat er einen Kaltgerätestecker?
Dann einen Kaltgerätestecker.
Ja, dann ist das natürlich auch nicht so geil.
Und der ist natürlich auch größer als ein Fire TV Stick.
Auch wahr, ja.
Gerade auf Reisen macht das was aus.
Ja. Ja, das waren die Kommentare. Und ich würde sagen, wir machen Schluss für heute.
Wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, können wir das gerne machen. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht dazu noch mal ganz kurz, nimm es mir nicht übel, für mich ist jetzt gerade so mit der Elternzeit und so, schaue ich halt, wie es passt. Also wenn hier und da vielleicht doch noch mal eine Episode ausfällt, wisst ihr, woran es liegt, dann hatte ich eine scheiß Nacht, in der ich ständig aufstehen und wickeln musste und einfach keine Lust, dann im Halbschlaf noch einen Podcast aufzunehmen, während sich meine Frau zu Hause alleine mit den 2 Kids rumschlägt. Da muss man immer schauen, wie es halt reinpasst. Jetzt diese Woche hat es ganz gut gepasst. Da haben wir Support zu Hause von Ellies Eltern heute. Und in der Regel sollte das eigentlich auch nicht so das Problem sein, das hinzukriegen. Ich freue mich auch sehr, hier weiter im Crewcast am Start zu sein. Einfach weil, ich habe das jetzt schon auch richtig gemerkt. So, es war Apple-Woche, die neuen Produkte sind am Start. Und ich habe irgendwie so kein Format, um da richtig drüber zu reden. Ich meine, ich twitter ja auch nicht mehr oder mache da meine Instagram-Stories oder so, wie es früher der Fall war. Da habe ich mich ja eigentlich recht zurückgezogen mittlerweile. Aber so einen Podcast drüber quatschen zu können, macht doch einfach Spaß. Dann mit meinem lieben Julian und mit euch natürlich. Das ist doch einfach toll.
Ja, so ist das. Also alles gut. Ich muss auch sagen, ich hatte jetzt bin jetzt gerade in meiner zweiten Urlaubswoche. Und mache jetzt hier auch gerade eine Ausnahme. Also wir sind schon so, das muss man auch mal sagen, für den Crewcast, selbst wenn er jetzt nicht immer wöchentlich ist, ist es schon so, dass wir uns da eigentlich echt Mühe geben, den häufig zu machen. Jetzt zum Beispiel nehme ich im Urlaub auf oder was bei Felix noch viel krasser ist, eine Woche nach der Geburt ist Felix hier schon wieder am Start. So, also ja, das wir haben schon Bock. Und ja. Ja, deswegen, wir werden das schon hinkriegen, jetzt auch in nächster Zeit.
Yes, yes. Genau. Alright. In dem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ja.
Ciao, ciao.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear and a fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up.
just a big fat trap. I take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap? Growing up is just a trap.
I don't know about you, but when I'm using AI for my business, I don't need it to tell me what to do. I know what I want. I just need help making it happen. With Wix, I finally have an AI tool that gets things done the way I want. I just have to describe the type of website I need, and it's ready. I can even ask it to manage my inventory, plan my next marketing campaign, or help out my customers. Wix gives me AI wherever I need it. Try it out at wix.com.